because our Jungs halt der Check me. Go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn!
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 204 des offiziellen Communio Podcasts. Und heute muss ich mich ausnahmsweise einmal kurz halten, denn ich melde mich live von einer Baustelle. Also ihr hört das vielleicht auch im Hintergrund immer mal wieder. Hier wird ordentlich geflext bei uns zu Hause. Das passt natürlich wunderbar zu unserem heutigen Experten, denn der lässt zumindest auch verbal gerne die Muskeln spielen. Und damit gehen viele Grüße raus in den Hochtaunuskreis zu Nick Steiger. Hallo Nick.
Hallöchen Flo.
Ja, also wir haben so ein kleines Hintergrundgehämmere. Bei uns wird heute der Schornstein abgenommen, oben vom Dach. Es ließ sich leider nicht auf dem anderen Tag legen. Wir haben es halt deswegen heute auch ein bisschen anders als sonst organisiert. Nick wird euch einführen in die Partien und die Statistik, den Statistikteil dann vortragen, dann haben wir zumindest in dem Teil dann immer Ruhe. Aber jetzt ist auch gerade Ruhe. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Aber wir werden nicht umhin kommen, dass ihr ab und zu mal einen Hammer hört hier während der Aufnahme. Na, aber es hat ja auch was Familiäres. Ne? Ich nehme euch mit sozusagen hier in unsere beschauliche Hütte, ja? Wo dann eben die Handwerker zu Gast sind. Ja, müssen wir sonst noch was klären? Vorab, Nick, wie sieht das aus? Oder sollen wir schon mal aufs Programm schauen?
Lass uns einfach direkt reinstarten, solange bei dir gerade noch ein bisschen Ruhe ist, Flo.
Ja, das ist gut. Ich sag gerade mal, was wir vorhaben. Wir starten mit einer Hörerfrage. Dann gibt es die Partien des Wochenendes und der Top 3 der Woche. Wir haben uns ja hochgehangelt, was die Preisbereiche angeht. Heute haben wir 7,5 bis 10 Millionen Marktwert. Da haben wir die Top-Einkäufe für euch. Und dann sind wir auch mit diesen Marktwertsegmenten durch, rechtzeitig zur Länderspielpause. Nächste Woche schauen wir dann natürlich wieder auf die Leute, auf die ihr dann in der Länderspielpause besonders schauen könnt. Das also schon mal vorneweg. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir rein und hören uns die Frage an von Marc. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, aus welchem Ort er kommt. Vielleicht könnt ihr das besser wahrnehmen und könnt mir das verraten, aber die Frage hören wir so oder so. Also Marc, deine Bühne.
Guten Morgen, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist der Marc aus Fehlen. Als erstes vielen Dank für euren tollen Podcast. Jede Woche aufs Neue immer wieder eine absolute Freude, euch zuzuhören. Zu meiner Frage, ich habe 3 Abwehrspieler, wovon einer wieder gehen muss. Kevin Schlotterbeck, Sepp Vandenberg und jetzt habe ich mir Mitchell Weiser geholt. Mitchell Weiser tendiere ich dazu zu behalten. Bei den anderen beiden bin ich relativ offen. Eigentlich alle 3 gut, aber einer muss halt wieder gehen. Vielen Dank für eure Hilfe.
So, Nick, ich sehe, du hast notiert, was du hier gehört hast. Fehlen.
Genau, ich würde Fehlen, V-E-L-E-N, ja. Das ist in Nordrhein-Westfalen.
Okay, haben wir noch nie gehört.
Würde ich als meinen Guess für den Ort abgeben, bevor wir zu den Spielern kommen.
Ja, ihr könnt selber mitraten. Vielleicht habt ihr auch noch
die erste aber Quizrunde steht
ist, glaube ich, ist, glaub ich nicht so verkehrt. Ja, jetzt kommen wir mal zum Inhaltlichen. Wie ist deine Einschätzung? Ich nehme mal an, es ist keine 16er-Liga, wenn du so eine illustre Auswahl hast und nicht sagst, die will ich auf jeden Fall alle 3 behalten. Also ich finde es schwer. Mal sehen, welche Antwort du hast, Nick.
Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer. Am Ende würde ich, also ich stimme dir zu, Weiser auf jeden Fall behalten. Der ist aktuell in richtig guter Form, hatten wir die letzten Wochen auch schon mehrfach gesagt. Ist eine klare Kaufempfehlung auch für alle, die ihn noch nicht haben. Die anderen beiden sind ehrlich gesagt auch Kaufempfehlungen, also sind gute Spieler. Ich würde mich am Ende dafür entscheiden, Sepp Vandenberg abzugeben, weil er doch über die Saison gesehen ein bisschen schwächer gepunktet hat als Schlotterbeck. Also er hat mehr Gesamtpunkte gemacht, aber auch deutlich mehr gespielt mit 24 Spielen. Schlotterbeck nur 17 bepunktete Einsätze und hat nur 5 Punkte weniger. Das gibt im Punkteschnitt über einen Punkt mehr pro Spiel. Und in der Form geben sich beide nicht viel. Zuletzt 1-2 Ausrutscher gehabt, mit Toren dann wieder gut gepunktet. Also das ist relativ auf demselben Niveau. Ich glaube, Schlotterbeck hat einfach das stabilere Team mit Bochum als die Mainzer und deshalb würde ich mich dann dazu entscheiden. Gerade auch im direkten Duell glaube ich, dass da Schlotterbeck besser punkten kann jetzt.
Ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Schlotterbeck sogar ein bisschen günstiger, 4,81 Millionen tagesaktueller Marktwert. Vandenberg liegt da bei 5,08. Weiser ist der teuerste mit 6,2, aber spielt eben auch beim Spitzenteam, ja, internationalen Spitzenteam. Ja, deswegen, ja. Ja, ich, genauso wie du, würde ich es auch aufdröseln, aber es sind wirklich drei sehr, sehr gute Optionen. Ja, also ich sehe es auch wie du, alles drei eher Leute, wo ich reingehen würde, als raus. Gut, Marc, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Gerne auch mal aufklären, ob Fehlen da der richtige Tipp war von Nick. Und dann gehen wir rein in den Freitagabend, das ist ganz ungewohnt für mich jetzt. Nick, ich sage jetzt einfach nur 1. FC Köln gegen RB Leipzig und dann darfst du weitermachen. Und ich drücke ja, hier auf Mute, damit er das gehämmert, es geht nämlich schon wieder los, damit er das nicht mitbekommt.
Ja, der arme Flo muss heute ganz still sein, darf gar nicht so viel reden wie sonst. Da müssen sich nachher die Familie was anhören.
Das ist schwierig.
Also die Kölner haben keines der letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen. Leipzig hingegen 3 der letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen. Also ein bisschen umgekehrte Vorzeichen. Köln generell zu Hause nicht so stark. 12 Heimspiele diese Saison gehabt, 9 Punkte daraus nur geholt. Nur 2020-21 hat es noch weniger Punkte zu Hause gegeben. Da hatte man nur 7 geholt in den ersten 12 Partien. Verlieren die Sachsen in Köln, wäre es bereits nach 26 Spieltagen aber genauso viele Auswärtsniederlagen wie in der Vorsaison. Also Leipzig auch auswärts nicht ganz so stark. Das direkte Duell ist aber relativ klar. Der FC hat keines der letzten 5 Duelle gegen Leipzig gewonnen. 3-mal hat man unentschieden gespielt, 2-mal gab es eine Niederlage. Also vielleicht auch mit den Unentschieden trotzdem ein kleiner Bonus. Im Hinspiel hat Marco Rose mit einem 6:0 den höchsten Sieg als Bundesliga-Trainer gefeiert. Hat er außerdem schon mal geschafft mit Borussia Dortmund gegen Gladbach, da ebenfalls ein 6:0. Und nur Mönchengladbach hat häufiger in dieser Bundesliga-Saison eine Führung verspielt als Köln. Gladbach ist bei 10, Köln ist bei 8, was vielleicht auch daran liegt, dass Köln einfach selten in Führung liegt. 6-mal noch Remis, 2 Niederlagen rausgekommen. Aber Farid Alidou, den sie ausgeliehen haben von Frankfurt, ist in richtig, richtig guter Form. In den letzten 6 Spielen 4 Tore gemacht. Das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Außerdem Hoffnungsschimmer auch, dass Davy Selke jetzt vielleicht wieder fit ist. War ja, hatten wir letzte Woche vermutet, dass er vielleicht schon in die Startelf rückt. Hat dann nicht geklappt. Jetzt könnte es vielleicht was werden. Hat ja von 2015 bis 2017 in Leipzig gespielt. Wäre also auch so ein bisschen dieser Ausgerechnet-Faktor, den man damit. Christoph Baumgartner wiederum auf der anderen Seite, der hat in Köln seinen Lieblingsgegner gefunden. 5 Bundesliga-Tore hat er erzielt gegen die Kölner, gegen kein anderes mehr. Und auch in der Hinrunde hat er gegen Köln getroffen und da sein erstes Pflichtspieltor für die Sachsen gemacht. Und jetzt darfst du ran, Flo, und erzählst uns mal, wie die Lage ist bei Köln und Leipzig.
Ja, also FC 3:3 im Derby in Gladbach. Das ist einerseits gut, auf der anderen Seite, nachdem man ja sowieso die Ljubicic und Thiemann, die gesperrt waren für das Derby, zumindest Ljubicic ist ja wieder dabei, das war nur eine Gelbsperre. Hübers hat sich dafür eine Gelbsperre eingefangen, fehlt also ebenso wie Thielmann, das ist das letzte Spiel, in dem Thielmann gesperrt zusehen muss. Diehl, Uth und Waldschmidt sind alle verletzt. Waldschmidt zumindest wieder im Balltraining, da ist die Hoffnung, dass er vielleicht in der Länderspielpause zurückkehren kann ins Teamtraining und dann auch wieder ein Faktor sein kann für den FC. Und das wäre durchaus wichtig, denn Alidou der Hoffnungsträger, Selke der Hoffnungsträger, aber dann wird es schon auch ein bisschen dünner, was die Besetzung in der Offensive angeht. Frage aus Kölner Sicht natürlich, du hast es angesprochen, dass der FC und Gladbach diejenigen sind, die gerne Führungen liegen lassen. Und das war dann schon so ein bisschen ein Treppenwitz. Ja, der FC im Derby 2-mal geführt, Gladbach 1-mal geführt. Am Ende haben beide Mannschaften keinen Sieg mitgenommen. Und dann ist es so ein bisschen eine Philosophiefrage, war es jetzt ein Punktgewinn für den FC, weil man später dann doch wieder zurückgekommen ist? Oder hat man 2 verloren, weil man 2-mal eine Führung hat liegen lassen? Am Ende auch noch eine Möglichkeit, wo Selke fast herangekommen wäre, das Ding nochmal zu drehen. Auf der anderen Seite hatte Gladbach auch noch Chancen zum Sieg. Also ich glaube, das kann man in beide Richtungen interpretieren. Ich sehe es so wie du. Ich glaube, nach dem Joker-Einsatz dürfte Selke jetzt von Beginn an ran, auch weil Adamyan jetzt nicht unbedingt Extremwerbung in eigener Sache gemacht hat. Die Frage ist dann eher, wenn Selke vorne in die Spitze rückt, Wer dann auf die Bank muss, Kainz oder Adamian. Adamian könnte auch zurückgezogen agieren, also das halte ich auch für möglich. Ljubicic wird auf jeden Fall in die Startelf kommen. Die Frage ist dann nur, ob er Husein Basic verdrängt. Das wäre das, was ich persönlich bevorzugen würde. Oder ob er auf einem Flügel spielt und Husein Basic drin bleibt. Dann hätte man nämlich nicht das Problem, dass die zweite Flügelposition neben Alidou eigentlich nicht so gut besetzt ist. Meiner zuletzt doch richtig durchgehangen. Schon länger kein wirklich gutes Spiel mehr von ihm gesehen. Also von daher sind das auf jeden Fall zwei Optionen. Aber wie gesagt, bei Ljubicic könnt ihr euch sicher sein, dass er in der Startelf steht. Auf der anderen Seite bei den Leipzigern fehlt nur Klostermann. Also da sieht es personell relativ gut aus. Es gab einen glanzlosen Sieg gegen Darmstadt. Da hat Marco Rose durchaus ein bisschen für meine Begriffe rotiert, wobei wir jetzt erst in Köln sehen werden, wie viel das Rotation war und wie viel es auch vielleicht so war, dass es leistungsmäßig so war. Auf jeden Fall hat Elmas begonnen für Dani Olmo, hat seine Sache auch gut gemacht, aber Olmo natürlich vorher in der Champions League auch getroffen. Also es war noch, dass die letzte Mehrfachbelastung war in dieser Woche und dann das Heimspiel gegen Darmstadt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder ein bisschen zurückgewechselt wird. Henrichs beispielsweise und Haidara haben auch beide draußen gesessen. Haidara war angeschlagen. Ich glaube, dass zumindest Henrichs und Haidara wieder in die Startelf rücken werden bei Olmo. Ja, also da bin ich mir ein bisschen unsicher. Dementsprechend wäre für mich im Moment auch als Investition, ich glaube, er ist so bei 15 Millionen, wäre mir das im Moment für Dani Olmo zu viel, wenn ich jetzt die Sorge haben muss, dass er seinen Stammplatz verliert. Ja, weil Elmas ist ja auch für ein paar Mark 50 gekommen nach Leipzig, der will auch spielen. Wenn Henrichs wieder reinrückt, Chimacon hat gegen Darmstadt auf der rechten Seite gespielt. Ich gehe dann davon aus, dass er nach innen rückt und dass Lukeba auf die Bank geht und Chimacon und Orban die Innenverteidigung bilden. Theoretisch natürlich auch möglich, dass Chimacon rausgeht, der auch ein bisschen angeschlagen war und Lukeba dann drinnen bleibt. Kommen wir zu meinen Spielempfehlungen auf Kölner Seite. Kilian für 1,15, Lückenbüßer für Hübers. Für diese Partie spielt am Freitagabend, habt ihr noch einen extra Slot als Pro-Player. Könnt ihn als Reservespieler bringen und vielleicht habt ihr ja Glück und macht ein richtig gutes Spiel. Und ansonsten setzt ihr eure Stammverteidigung und das Ergebnis von von Kilian wird nicht gewertet. Ja, so würde ich das angehen. Selbe könnt ihr machen bei Davy Selke, der kostet 4,08 Millionen. Ausgerechnet Faktor hast du bereits angesprochen. Ich glaube, dass er jetzt in der Startelf steht und auch dem FC nochmal mit seiner körperlichen Präsenz da weiterhelfen kann. Finde ich noch einen sehr guten Preis da reinzugehen. Und Alidou 2,43 Millionen. Dafür werdet ihr nicht bekommen. Also er war jetzt in der Podcast-Liga auf dem Markt und ich hatte so 2,6 geboten. Und das war Anfang der Woche, da war er noch 1,9. Er ist für über 3 Millionen weggegangen. Ich glaube, auch das ist das, was ihr im Moment auf ihn bieten müsst, um Alidou zu bekommen. Aber die Torgefahr, vor allen Dingen, dass er auch Zielspieler ist bei Standardsituationen. Das war jetzt nicht das erste Mal in Gladbach. Ich meine, in Wolfsburg, sein Tor wäre auch nach dem Standard gefallen. Das ist auf jeden Fall sehr ermutigend. Und da würde ich noch reingehen zu dem Marktwert. Auf Leipziger Seite ist ein bisschen riskant. Benjamin Henrichs, 6,53 Millionen. Marktwert ist jetzt um 1 Million gesunken, weil er nicht gespielt hat gegen Darmstadt. Aber wenn es eben nur Belastungssteuerung ist mit der englischen Woche, dann ist er zu dem Preis fast ein Schnäppchen, weil er hat schon 101 Punkte gemacht in dieser Saison. Wenn er spielt, ist er ein absoluter Top-Verteidiger. Und ich glaube jetzt in der Schlussphase, dass Henrichs eigentlich, dass Rose dann auch seine Formation finden wird und da wird Henrichs dazugehören, wäre meine Einschätzung. Aber ein gewisses Risiko ist da, aber dafür kostet er auch eben im Moment 1 Million weniger als zuvor. Ja, deswegen würde ich bei Henrichs das durchaus machen. Auch wenn ich so das Gefühl habe, ich werde wahrscheinlich im Stadion sein. Und mein Gefühl ist, dass der FC dann zumindest einen Punkt holt gegen Leipzig. Gibt ein 1-1 hier.
Ja, finde ich ein bisschen überraschend. Ich dachte, wir sind da näher beieinander. Ich tippe leider auf einen 4-1 Auswärtssieg.
Ja, werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Aber ich bin zumindest mal verhalten optimistisch, was den FC angeht. Ja, Nick, du darfst weitermachen. Nächste Partie, Samstag Nachmittag, mit der wir starten wollen. VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg.
Ja, der VfL Wolfsburg, der hat keines der letzten 10 Bundesligaspiele gewonnen. Eine längere Niederlagenserie gab es für den VfL noch nie. Entsprechend läuft auch die Saison. 25 Punkte, Tordifferenz von minus 11. Schwächste Bilanz der Wölfe in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Saisonzeitpunkt. Also da läuft gerade alles andere als gut. Der FC Augsburg wiederum hat jetzt das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Unter Sorup, obwohl es gut läuft, noch nie geschafft. 4 Siege in Folge hat Augsburg sogar erst einmal überhaupt in der Bundesliga-Geschichte geschafft. November, Dezember 2014 unter Markus Weinziel. Also das ist schon ganz, ganz lange her. Mit 32 Punkten auf dem Konto ist man quasi schon sicher. Seit es die 3-Punkte-Regel gibt, ist niemand abgestiegen, der nach 25 Spieltagen so viele Punkte hat. Stattdessen kann man sogar nach oben schauen. Sogar schon vor ein paar Wochen hatte Demirovic, glaube ich, schon mal so ein bisschen angemeldet, man würde gerne in Richtung internationales Geschäft gehen. Da ist man jetzt aktuell nur einen Punkt hinten dran. Sowohl von Platz 7 als auch von Platz 8 könnte ja sogar, wenn dieser Koeffizienten 5. Champions League Platz kommt und Leverkusen den Pokal gewinnt, das heißt der Pokalplatz auch in die Liga geht, könnte ja sogar Platz 8 fürs internationale Geschäft reichen. Also yep. Da ist man ganz knapp dran. Und da schaut Augsburg aktuell eher hin als Richtung Abstieg, gerade nach den 3 Siegen jetzt in Folge. Augsburg ist diese Saison richtig, richtig stark über die Flügel. 25 Tore über die Flügel eingeleitet, obwohl man ja mit einer engen Raute spielt. Das ist sehr spannend, dass das eigentlich so ein bisschen gegensätzlich ist. Wolfsburg, immer viel mit Flügelspielern unterwegs, wiederum nur 10 Tore über die Flügel geschossen. Andere Diskrepanz gibt es auch beim Thema Konter. Ich glaube, die Wölfe werden wahrscheinlich kein Kontertor machen, sind nämlich als einziges Team diese Saison noch ohne Kontertor. Genauso auf der anderen Seite dann die Augsburger, die noch nie ein Konter-Gegentor bekommen haben diese Saison. Das heißt, für ein Kontertor der Wolfsburger spricht eigentlich nichts. Jesorup ist außerdem so ein bisschen Wolfsburg-Experte. Das ist die Mannschaft in der Bundesliga, gegen die er schon am häufigsten gespielt hat. Hat nämlich mit Gent früher in Belgien auch schon mal in der Europa League 2-mal gegen Wolfsburg gespielt. Zu Hause 2-2, in Wolfsburg 3-1 gewonnen. Eigentlich gute Aussichten für die Augsburger. Und dazu muss man auch sagen, beide Teams noch nie abgestiegen. Beide Teams sind so die Unabsteigbaren mit in der Bundesliga. Wolfsburg jetzt 27 Saisons hintereinander in der ersten Liga und auch die Augsburger jetzt mit 13 Jahren in Folge dauerhaft oben dabei gewesen, seit sie das erste Mal aufgestiegen sind. Kommen wir direkt zu Personal. Die Wölfe müssen auf 2 Spieler gesperrt verzichten. Moritz Jens hat sich die Gelb-Rot-Sperre gegen Leverkusen eingehandelt. Und Yannick Gerhardt, die 5. Gelbe fehlt also auch. Lukas Metscher fällt nochmal aus, nachdem es ja wieder so ein bisschen besser aussah, jetzt wieder mit muskulären Problemen. Ist nicht ganz so fit momentan. Kaminski hat ja das Spiel gegen Leverkusen krank verpasst. Da könnte es auch wackeln. Man hat gegen Leverkusen eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Man hat relativ gut angefangen, mutig angefangen, hatte sogar, obwohl man noch kein Kontertor geschossen hat, ein paar schöne Konterangriffe drin. Und dann kam die Ampelkarte für Jens und dann war man halt einfach komplett chancenlos. Ich habe es eben schon gesagt, der letzte Sieg ist lange, lange her. Man hatte jetzt aber auch viele starke Gegner. Ich habe gerade schon gesagt, Leverkusen war dabei, Stuttgart, ich glaube Bayern war auch dabei. Also ist nicht so einfach gewesen zuletzt. Jetzt Augsburg, Bremen, Gladbach, das sind die Partien, wo man jetzt mal den ein oder anderen Sieg auch wiederholen muss, sonst dürfte Kovacs Job zu Saisonende quasi eigentlich nur noch eine Frage der Formsache sein, dass der sich verabschiedet. Punktgleich mit Platz 15 ist definitiv nicht der Anspruch, den man in Wolfsburg hat. Bei den Fuggerstädtern fehlen immer noch Framberger und Oxford, außerdem wackelig sind ein Babu, der ist angeschlagen gewesen, er hat jetzt pausiert, soll aber kein Ausfall drohen. Dorsch ist im letzten Spiel schon ausgefallen mit einer Fußverletzung und Rovelio war jetzt krank die Woche. Der dürfte auch wackelig sein fürs Wochenende. Wir haben es eben schon gesagt, 3 Siege in Folge. Torup hat mir meine Sorge, die ich ja hatte, dass der FCA so ein bisschen wieder ins Augsburg-Syndrom reinfallen könnte, wenn er jetzt nicht mehr gewinnt, hat mir die direkt heimgezahlt mit 3 Siegen. Jetzt ist der Kader auch wieder relativ fit, das heißt, es ist alles wieder da, nur dieser eine Platz hinter Europa. Beim FCA läuft es momentan richtig, richtig gut. Also muss man auch ganz klar sagen, ich hatte da vor einem Monat Sorge, dass die vielleicht wieder abrutschen. Das hat sich gar nicht bewahrheitet.
Du hast Sorge gehabt, dass Augsburg abrutscht? Das, okay.
Ja, die hatten ja über den Winter so diese Serie, wo sie
auch wieder... Nö, ich habe auch gedacht, die können abrutschen. Das wäre jetzt nur keine Sorge von mir.
Ja, weißt du, eine Sorge ist natürlich aus Augsburger Sicht. Ja. Persönlich habe ich jetzt auch keine emotionale Verbindung. Ja, das
hatte mich jetzt überrascht, aber okay.
Ja, also das ist natürlich aus Augsburger Sicht gesprochen. Persönlich habe ich da jetzt keine Verbindung zu. Aber Verbindung habe ich zu dem ein oder anderen Spieler, der sich in meinem Kader tummelt. Zum Beispiel zu natürlich Ermdin Demirovic ist eine Spielerempfehlung, aber wisst ihr alle, auch ein Tietz ist in meinem Kader, punktet auch überragend, kann man aktuell mitnehmen. Beim FCR außerdem Felix Udokai, aktuell richtig, richtig gute Form, 3,95 Millionen kostet er. Hat in den letzten 5 Spielen 5,8 Punkte pro Spiel geholt im Schnitt. Und auch Arne Meyer hat sich jetzt, wir hatten letzte Woche schon das Engels und Meyer in die Startelf drängen. Meyer hat den Startelfplatz erstmal behauptet, wieder gute 4 Punkte geholt für 2,26 Millionen, auch eine klare Kaufempfehlung. Bei den Wölfen kann man vor allem jetzt Cedric Ceziger nehmen, kostet immer noch 840.000, dürfte jetzt in der Startelf bleiben, weil ja Jens ausfällt. Außerdem könnte Rogerio auf der linken Seite zurückkehren für 1,22 Millionen, für mich auch eine Empfehlung. Die Frage ist jetzt, wie geht das Spiel aus? Schaffen die Wölfe den Umbruch? Ich glaube nicht dran. Ich glaube, die Augsburger werden das zweite Mal in ihrer Vereinsgeschichte viermal in Folge gewinnen. Ich tippe auf einen 2-1 Auswärtssieg. Und wie sieht es bei dir aus, Flo?
Schwierig, dieses Spiel zu tippen. Ich glaube irgendwie, es gibt ein 1-1 und dann wird man sich in Wolfsburg überlegen, was man damit jetzt anfangen will. Das wäre so meine Idee. Und ja, wenn ich den Dachdecker hier...
sind gerade so ein Thema bei...
Ja. Ich habe dem Dachdecker gesagt, einmal kräftig sägen heißt zustimmen. Ja, also in dem, also von daher ist er auch der Meinung. Hier, merkst du? Ja. Also er sieht das auch so, sagt 1-1 wird das in Wolfsburg. Und dann blutet mir das Herz, wenn ich dir das überlassen muss, hier uns auf Union gegen Werder einzustimmen, Nick.
Ja, du Armer musst hier zuhören, wenn ich jetzt über deinen Werder spreche. Erstmal geht's aber mit Union los. Seit 3 Bundesliga-Partien sieglos, zuletzt 2 Niederlagen in Folge, beides neue Negativmarken, seit Nenad Bjelić bei Union übernommen hat. Das haben sie bisher noch nicht geschafft. Auch Werder, aber seit 3 Spielen sieglos, also das ist ein bisschen beidseitig und auch Werder hat die letzten beiden Spiele verloren. Aber von den ersten 8 Bundesligaspielen hat Werder 75% verloren, von den 17 danach nur noch 29%. Das hat begonnen mit dem Hinrundenspiel gegen Union, bedeutet Werder seit diesem 2-0 Sieg im Hinspiel eigentlich in richtig, richtig guter Form im Vergleich. Von daher, vielleicht passiert ja jetzt wieder was ein bisschen Positives. Gute Erinnerungen gab es zudem an das Spiel in der letzten Saison, als Union das Heimspiel gegen Werder hatte. Am 34. Spieltag Rani Khedira in der 84. Minute ein Tor geschossen, sein erstes Bundesligator für Union, wenn ich es richtig im Kopf habe, das 1-0 gemacht und damit die Qualifikation für die Champions League fix gemacht. Mag man kaum glauben, Union aktuell bisschen unten drin, hat ja Champions League gespielt in der Hinrunde. Wer das nicht weiß, würde das aktuell eher nicht vermuten. Außerdem positiv für Werder, seit 12 Bundesligaspielen nicht mehr torlos geblieben, immer getroffen, kein anderes Team hat aktuell so eine Serie.
Ja, beste Union, Offensive der Liga, ne? Kann man es schon so
sagen. Die Top-Offensive aus dem Highspeed-Postboten und dem Herrn Duksch und dann noch Wolter
Mahle. Das reicht, 2 vorne, 2 Offensive reicht.
Ja, also Werder aktuell richtig gut dabei. Union wiederum jetzt 2 Spiele ohne Tor geblieben. Insgesamt in dieser Saison über der Hälfte der Spiele, also 13 von 25 Spielen, kein Tor geschossen. So oft wie keine andere Mannschaft. Und dann ist ja eigentlich klar, wie es ausgeht, Flo, oder? Bring uns mal nahe, wie das Spiel aussieht.
Ja, schauen wir erstmal aufs Personal. Andras Schäfer, eine etwas kontroverse rote Karte gesehen im Spiel in Stuttgart. Fehlt, 2 Spiele ist die Sperre, genauso wie Haberer, der bis auf Weiteres ausfällt mit einer Verletzung, die nicht näher beschrieben ist in der Pressemitteilung von Union Berlin. Wie immer, wir freuen uns sehr darüber, wenn wir solche ausführlichen Informationen bekommen. Heißt also auch, Schäfer muss ersetzt werden in der Startelf, Aronsson und Kral. Das sind die beiden Kandidaten. Aronsson sicherlich die offensivere Variante. Für mich war die etwas wahrscheinlichere in einem Heimspiel gegen Werder, so aus meiner Interpretation der Sache. In Stuttgart, nicht nur wegen der roten Karte, war man eigentlich insgesamt relativ chancenlos. Vertessen durfte vorne mal wieder beginnen für Hollerbach, hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Könnte gut sein, dass jetzt wieder gegen Werder zurückgewechselt wird. Also gerade Tempo, das hat man auch wieder gegen Dortmund gesehen, macht Werder Probleme und das hat Hollerbach gut. Vertessen glaube ich auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer da der Schnellere ist, aber beide auf jeden Fall, glaube ich, würden sich freuen, wenn sie gegen Werder spielen dürften. Auf Bremer Seite Schmied, gelb gesperrt, stark, konnte man nicht wissen, ja, gerade aus einer Verletzung zurück, zweimal trainiert, Startelf wieder verletzt. Ja, ärgerlich, ja, als hätte, ja, wenn man da halt Erfahrungswerte hätte, auch aus innerhalb dieser Saison, dass das vielleicht nicht so klug ist, das so zu tun, hat man leider nicht. Deswegen konnte man das nicht anders machen, er fehlt also wieder. Marco Friedl fällt auch noch aus, soll dann aber in der Länderspielpause wieder zur Mannschaft stoßen. Und Mitchell Weiser, der hat am Dienstag das Training abgebrochen, da haben wir aber jetzt noch nichts gehört, ich gehe mal davon aus, reine Vorsichtsmaßnahme, oder hat er auch nicht mehr so viel Lust und hat gesagt, hier, Trainer zwickt ein bisschen. Also ich gehe mal erstmal davon aus, dass Weiser zur Verfügung stehen wird am Wochenende. Aufstellung Malatini, leider zweites schwaches Spiel in Serie, nachdem er wirklich sehr gut angefangen hat bei seiner Bremer Zeit, war jetzt in Hoffenheim und dann gegen den BVB war es nicht so toll. Die Frage ist ja Alternative, also Veljkovic ist wieder da. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er beginnen wird. Ist dann nur die Frage, ob er dann rechts in der Dreierkette für Malatini reinkommt oder ob Veljkovic in die Mitte rückt. Malatini würde dann rechts drin bleiben. Die Alternative in der Mitte ist halt Christian Groß. Oder wer weiß, vielleicht auch Skenny Alvero. Ne? Der kam ja rein gegen Borussia Dortmund, um die Brechstange auszupacken. Ja? Über 2 Meter groß und hat dann... Damit haben die Dortmunder dann nicht gerechnet, dass er derjenige ist, der von hinten die Bälle weit nach vorne schlägt. Ja, also auch eine clevere Variante. Ganz spannend, Nick, du hattest das in, und wir haben gearbeitet da zur selben Zeit. Du hattest das bei uns in den Chat geschrieben und ich habe gesagt, ich schimpfe schon seit Minuten darüber. Also das muss mir ja Ole Werner mal beim Rotwein erklären, was da der Gedanke dahinter war.
Ich möchte übrigens sagen, ich bin auch 2 Meter groß und weit Bälle schlagen kriege ich hin. Also ja. Falls Ole Werner noch jemanden sucht für die Bank,
ja.
Bin dabei.
Ja, also das war also insgesamt auch schon wieder eine ganze Hälfte in Überzahl und trotzdem irgendwie viel zu wenig riskiert für meine Begriffe, viel zu spät das alles versucht. Also es ist, ja, es hat mich auf jeden Fall geärgert. Aber wir wollen ja überlegen, was passieren kann. Also vielleicht ist Alvero sogar eine Variante, zentral in der Dreierkette zu spielen. Ich finde sowieso, er muss rein. Hätte jetzt natürlich auch die Möglichkeit, einfach die Schmied-Position einzunehmen. Aber so wie ich Ole Werner kenne, spielt der Leonardo Bittencourt, der schon, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren kein gutes Spiel mehr gemacht hat. Ja, das ist der logische Ersatz. Bittencourt für Schmied. Den Mann für Agu halte ich für wahrscheinlich, denn Agu hatte jetzt 3 schwache Spiele in Serie. Bei Malatini sind es 2 und deswegen glaube ich, dass dem Mann, der ja gesperrt war gegen den BVB, dass der wieder reinkommt auf der linken Seite. Ganz witzig, hast du den Tweet von Plättigol gelesen, der über Naby Keita?
Dass er voll überraschend seinen Startplatz verloren hat, ein schlechter Transfer war, so war das irgendwie, ne?
Nee. Also Naby Keita trainiert im Moment super gut, er will sich in Bremen durchsetzen, er will nicht wechseln.
Und dann war es ein Kollege, war ein Kollege von Plättigo, der irgendwie auch sowas gepostet hatte.
Ja. Nee, aber, und da dachte ich an diesen Paid Content, ja, den man bei Fabrizio Romano, das liest sich wirklich so, als hätte der Berater von Keita gesagt, guck mal hier, Taui und mach mal ein bisschen was Positives, weil irgendwie scheint es ja da das Tischtuch zwischen Ole Werner und Keita, aber vor allen Dingen, was ich gelesen habe, auch zwischen Keita und dem Rest des Teams ein bisschen zerschnitten zu sein, weil er eben nicht die Einstellung mitbringt, die man mitbringen müsste, wenn man in die Mannschaft will. Ja, da hat Plättigol versucht gegenzusteuern. Öffentlich. Ja, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also Keita, glaube ich, werden wir nicht sehen als Schmiedersatz. Ich hoffe auf Alvero oder eben Alvero in der Dreierkette. Ist mir egal. Alvero muss spielen. Muss ja mal ein bisschen auch was ausprobieren, ein bisschen mutig auch mal sein. Und das ist mir das, was mir bei Werder im Moment fehlt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Juranovic habe ich zuletzt immer mal wieder genannt. Jetzt haben wir gesehen, 0-2 beim VfB verloren, 5 Punkte geholt. Das ist so ein bisschen das, was wir früher von ihm schon häufig gesehen haben. 3,43 Millionen würde ich immer noch reingehen. Kral 1,07. finde ich auch für diese eine Partie spannend, weil wie gesagt, ich glaube Aronson vielleicht 60-40, dass Aronson spielt, aber Aronson ist erstmal teurer, müsste schon über 1,7 hinlegen und dann punktet er auch eigentlich sehr, sehr mäßig. Deswegen würde ich eher mich für Kral hier entscheiden und hoffen, dass er gegen Werder in der Startelf steht. Auf Bremer Seite, Demann, 1,34 Millionen, ist im Moment relativ günstig, hat die Chance, seinen Stammplatz zurückzubekommen. Werder hat keine gute Option auf der linken Seite, das ist, wie es ist. Ja, also Demann auch mit mehr schlechten als guten Spielen, seit er in Bremen ist, aber immerhin ist er günstig. Veljkovic, 1,18 Millionen kann man auf jeden Fall machen. Und wenn ihr ein bisschen vorausschaut schon, Marco Friedl für 1,61 Millionen, denn er fehlt diesem Team auch mit seiner Art, die eben nicht so eine Luschigkeit ist von der Ausstrahlung, schon wie das so dieses desinteressierte Ball hin und her schieben. Über weite Strecken jetzt zwei Spiele relativ lang in Überzahl gewesen und jeweils verloren, weil man zu viel Zeit auch verschenkt hat. Friedl wichtig für diese Mannschaft, 1,61 Millionen ist da ein guter Preis, sollte nach der Länderspielpause dann auch wieder zurück sein. Also ihr müsst noch ein Spiel auf ihn verzichten, wenn ihr ihn jetzt holt. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich denke, Werner macht jetzt eine gute alte Tradition draus, einfach Spiele 2-1 zu verlieren, ohne Grund. Und das machen sie hier wieder. 2-1 Union.
Ja, ich bin da so ein bisschen schon wieder. Irgendwie, das ist so ein Thema bei uns mit Werder, dass ich Werder besser einschätze als du. Ich habe sogar überlegt, auf den Sieg zu tippen, aber es ist in der alten Försterei und diese Heimmacht hat ja Union zuletzt doch wieder so ein bisschen manifestiert. Ich tippe auf ein 1-1.
Okay. Und vielleicht noch eine Sache vorweg, hier Platz 8 und so, ob das reicht. Erstmal, Arsenal hat ja im Elfmeterschießen gewonnen, das hat die Chance ein bisschen verringert, dass Platz 8 reicht. Aber aus Bremer Sicht, ich gucke da auch gar nicht mehr drauf. Solange mir nicht irgendwer sagt, das und das passiert, dann ist der 13. Spiel auch international, muss ich mich, glaube ich, damit nicht auseinandersetzen. Ja? Gut, so, nächstes Spiel, Nick, das du für uns hast, Mainz gegen den VfL Bochum, was müssen wir wissen?
Die Mainzer sind erstmals in dieser Saison 3 Heimspiele in Folge ungeschlagen. Unter Bo Henriksen, seit dem Trainerwechsel zu Hause, noch nicht verloren. Und auch die Bochumer aktuell nicht in ganz so guter Form. Zuletzt 3 Spiele in Folge verloren, erstmals in dieser Saison. Also das spricht einiges ein bisschen vielleicht für eine Mainzer Überraschung. Beim Hinrundenduell, wir haben vorher schon über ihn gesprochen, Kevin Schlotterbeck, das war das Schlotterbeck-Spiel quasi. Erst einen Elfmeter rausgeholt, dann ein Eigentor geschossen und dann noch zum 2-1 getroffen. Zum Sieg hat es am Ende trotzdem nicht gereicht, ging 2-2 aus. Also das vielleicht auch ein positives Spiel für den Herrn Schlotterbeck, der hier ein bisschen Punktepotenzial hat. In der Tabelle sind beide Teams eigentlich nur 2 Plätze voneinander entfernt. Sieht so aus, als wäre es ein Nachbarduell quasi, sind aber 9 Punkte Unterschied. Also es ist doch ein deutliches Stück auseinander. Aber, wir haben es eben schon gesagt, relativ positiv seit 4 Bundesliga-Duellen gegen Bochum ungeschlagen. Also im Duell funktioniert es zuletzt. Hat aber auch aktuell die schwächste Zwischenbilanz mit 16 Punkten nach 25 Spieltagen der Bundesliga-Historie. Noch nie so schlecht dagestanden. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Mainzer eigentlich in schlechter Form. Gegen Bochum könnte es jetzt aber was werden. Wie sieht denn das Personal aus, Flo?
Ja, also erstmal ist es so, dass bei Mainz Bell, Leitsch und Viper noch ausfallen werden. In Gangkamp macht schon zumindest schon wieder große Teile des Teamtrainings mit, könnte also zumindest für die Bank eine Option sein. Kraus und Amiri, beide angeschlagen nach dem München-Spiel. Amiri setzt derzeit oder zumindest Dienstag noch mit Training ausgesetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfällt. Also ich glaube, die werden beide zur Verfügung stehen fürs Wochenende. Ja, das Spiel in München muss man, glaube ich, aus Mainzer Sicht einfach abhaken. Komplett unter die Räder gekommen, Komfort. Chor und Barrero waren auch gesperrt. Und ich glaube, dass es ihnen nicht so schlecht getan hat, was ihre Stammplatzchancen angeht, dass es eben eine 1-8 gab. Ich erwarte beide in der Startelf wieder zurück. Frage ist, ob Hantje Olsen, der sein Comeback gegeben hat in München als Einwechselspieler, ob er in der Dreierkette von Beginn an spielen kann wieder. Das ist, glaube ich, die Variante, die ich für am wahrscheinlichsten halte. Dann würde Hantje Olsen reinkommen, Kassi würde auf die linke Seite rüber wechseln und Mvene müsste auf die Bank. Das wäre so meine Vermutung, wie das Ganze gegen Bochum angegangen wird. Die restliche Mannschaft steht eigentlich, Ja, also ich glaube nicht, dass Henriksson jetzt nach einem Debakel in München irgendwie alles über den Haufen wirft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Sache noch, ja, Nick hat gerade überrascht nachgefragt, was denn mit Gilavugi ist, der ja nun, also Patrick Ittrich hat ihm schnell die Zunge aus dem Rachen genommen und damit dafür gesorgt, dass es nicht die Erstickungsgefahr gab, war kurz bewusstlos im Bayern-Spiel. Sieht aber so aus, als würde er schon wieder zur Verfügung stehen gegen Bochum. Also keine Gehirnerschütterung davon getragen, keine Langzeitfolgen oder längerfristigen Folgen als ein, zwei Tage zu befürchten, nachdem er da das Knie abbekommen hat. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass Gilavugi dem Mainzern zur Verfügung steht. Ich glaube nicht, dass er in der Startelf steht, weil Chor wieder da ist, aber zumindest wäre er wieder, glaube ich, dass er wieder zur Verfügung steht, trotz dieses harten Schlags ins Gesicht, den er abbekommen hat.
Respekt auf jeden Fall. Also das ist eine harte Geschichte gewesen. Ja.
Ja, der hat wahrscheinlich da irgendwie an die Schläfe und dann einfach mal kurz weggeblieben. Aber es ist halt, das Wichtige ist ja, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Und das scheint wohl so zu sein. Ne? Und dann geht es auch relativ schnell dann wohl wieder weiter. Auf Bochumer Seite, die hatten ihren, ich nenne es mal Niklas Stark-Moment. Sie haben darauf gewartet, dass Oermann endlich wieder zurückkommt. Und dann kam er zurück, hat sich direkt wieder verletzt, fällt jetzt wieder aus. Gut, Quarteng rot gesperrt. Bero, Antwi Ajay, Tolba und Esser werden verletzt noch ausfallen. Dafür steht sehr wahrscheinlich Patrick Osterhage wieder zur Verfügung. Natürlich extrem wichtig. Ja, kann es auch so ein bisschen daran festmachen, dass vielleicht zuletzt nicht so lief, dass Osterhage nicht dabei war, wobei man natürlich sagen muss, es war schon auch, also das Spiel gegen Freiburg hätte man nicht zwingend verlieren müssen. Ja, also hätte genug Gelegenheit gehabt, da zumindest einen Punkt mitzunehmen.
Zumal man sagen muss, Osterhage fehlt ja auch gegen Bayern schon, wo man den großen Erfolg erreicht hat.
Guter Punkt, ne? Aber er war trotzdem vorher natürlich ein sehr wichtiger Spieler für den VfL Bochum und ich glaube, dass er auf jeden Fall wieder reinkommt. Frage ist, wer dann rausgeht, vermutlich Förster. Das wäre so mein Tipp. Und dann kann es aber auch sein, dass Letsch vorne mal ein bisschen was verändert, ein Hofmann vielleicht mal wieder eine Chance bekommt. Bruschinski ist eben kein Knipser vor dem Herrn. Ja, das muss einem klar sein. Daschner, wer weiß, ja, weil Bero ist ja auch verletzt. So viele Varianten gibt es da nicht. Das sind auf jeden Fall Spieler, die vorne auch mal wieder reinkommen könnten beim VfL. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Mainzer Seite Cassie, 2,97 Millionen. Finde ich richtig spannend. Minus 4 Punkte gegen die Bayern gemacht beim 1:8 als Abwehrspieler. Ist es nicht so einfach, da zu punkten? Wobei man sagen muss, dass Vandenberg das geschafft hat. Ne? Also da nochmal zurück zu unserer Hörerfrage. Also bei einem 1:8 als Innenverteidiger noch Pluspunkte zu machen, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Cassie, aber ansonsten, bis auf dieses Bayern-Spiel, richtig, richtig solide, hat 500.000 am Marktwert eingebüßt durch diese minus 4 Punkte. Insgesamt in dieser Saison aber knapp 3 Punkte pro Spiel. Und wenn man das Bayern-Spiel rausrechnet, dann seit der Winterpause sogar 4 Punkte pro Spiel für Cassie. Also da würde ich auf jeden Fall reingehen. Kevin Schlotterbeck haben wir bei der Hörerfrage schon drüber gesprochen. 4,81 Millionen der Marktwert. Auf jeden Fall 5 Punkte ohne Tor gemacht gegen Freiburg. Kann man sehr gut machen. Und wer weiß, ja, wenn Hofmann nochmal reinkommt, 1,58 Millionen, ich würde es, glaube ich, mal machen zu dem Preis. Gerade jetzt vor einem Spiel in Mainz. Hofmann ja auch durchaus einer der Spieler, der punktet ganz ordentlich, ohne dass er trifft. Also, ja, warum nicht? Als Risikoanlage, finde ich, kann man Philipp Hofmann durchaus noch in sein Team holen. Und klar, es ist für beide Mannschaften natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Ich glaube, wenn die Bochumer gewinnen, ist die Frage durch, ob sie nochmal reinrutschen in den Abstiegskampf, zumindest solange der FC nicht Leipzig schlägt. Ja, dann wäre der Vorsprung groß genug. Sollten sie verlieren, dann wäre allein schon, unabhängig vom Kölner Ergebnis, dann wäre Mainz schon wieder auf 6 Punkte dran und dann müsste man ganz klar in den Rückspiegel schauen. Ich glaube, dass wird dazu führen, dass die Bochumer sich sagen, oh, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist das schon ganz ordentlich und ein Punkt wird es am Ende. Es gibt ein 1:1.
Ja, ich glaube, es wird ein bisschen spektakelhafter und da sind jetzt die Bochumer zuletzt nicht ganz so gut raus hervorgekommen. Ich tippe auf einen 3:2 Heimsieg der Mainzer.
Okay, nächstes Spiel, Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Nick hat die Stats für uns.
Ja, der erste FC Heidenheim ist seit 4 Bundesliga-Partien sieglos. Über den Winter sah es ja so aus, als wäre man lange unbesiegt, super in Form. Jetzt fällt das in die andere Richtung. Nur einen Punkt geholt in den letzten 4 Spielen. Länger ohne Sieg die Heidenheimer bisher noch nie gewesen in der Bundesliga-Geschichte. Borussia Mönchengladbach steht vor einem historischen Spiel, Gründungsjahr 1900. Es ist jetzt das 1900. Spiel der Bundesliga-Geschichte. Er ist der 5. Verein, der das erreicht. Dein glorreicher SV Werder Bremen, Flo, hat das geschafft. Die Bayern, Dortmund und der VfB Stuttgart, andere Vereine noch nicht bei 1900 Spielen. Mönchengladbach außerdem in, man könnte sagen, relativ guter Form, seit 3 Spielen ungeschlagen, davon aber auch nur einen Sieg geholt. Dazu muss man jetzt sagen, die Pokalpleite kam jetzt noch dazu. Das heißt, es sind 3 Bundesligaspiele, die man ungeschlagen war. Eine längere Serie, 3-mal ungeschlagen, hat Gladbach diese Saison aber noch nicht geschafft und damit auch unter Gerardo Silvane noch nicht, der ja erst seit dieser Saison trainiert. Außerdem diese Saison relativ gut die Bilanz gegen Heidenheim. Schon 2-mal gespielt, auch im Pokal. Beide Spiele gewonnen, in relativ kurzem Abstand im Oktober, November. Erst mit 2-1, dann mit 3-1, beide zu Hause gewonnen aber. Das heißt, in Heidenheim könnte das jetzt wieder ein bisschen anders aussehen. Bei dem Duell treffen die Standardkönige aufeinander. 11-mal haben die Borussen im Anschluss an der Ecke getroffen, so oft wie keine andere Mannschaft. Die Heidenheimer aber mit 8 Toren auf Platz 3. Und alle 8 Toren aus Ecken entstanden durch Eckbälle von Jan-Niklas Beste, der damit der beste individuelle Eckballschütze ist. Bei Gladbach Frank Honorar auf Platz 2, der hat 7 dieser 11 Ecken geschlagen. Individuell also Beste ein bisschen, ein Ticken besser, aber Beste, der Beste quasi. Bei den Gladbachern aber insgesamt ein paar mehr Tore gefallen nach Ecken. Außerdem vielleicht ein spannender Faktor, gerade gegen die vielleicht ein bisschen langsamere Hintermannschaft. Der Gladbacher Ian Dingchi ist der schnellste Spieler der Bundesliga-Saison mit 36,4 km/h. Und diesen Rekord aufgestellt hat er im Hinspiel gegen Gladbach. Wenn er im Rückspiel da wieder ins Tempo kommt, könnte er damit vielleicht ein bisschen für Gefahr sorgen. Kommen wir zum Personal. Wie sieht es bei Heidenheim aus? Gimba, linker Innenverteidiger, fehlt mit einer Gelbsperre. Da erwarte ich, dass wahrscheinlich Norman Teuerkauf reinrückt, wie er es zuletzt auch immer mal wieder wechselbedingt gemacht hat. Keller, Kenai und Janes fehlen immer noch. 3 Spieler haben jetzt im Training ein bisschen gefehlt. Leonard Maloney immer noch, das wäre wichtig, dass der zurückkehrt. Da ist aber aktuell sehr, sehr wackelig, ob er es schafft oder nicht. Beck hat im letzten Spiel schon gefehlt, der ist davor im Training umgeknickt. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht wieder eine Option ist, zumindest für die Bank. Und auch Pieringer mit einer Oberschenkelblessur wackelig. Aber wieder trotzdem ein Kandidat noch. Ich habe es gerade schon gesagt, aus der Unbesiegt-Serie bei den Heidenheim ist eine Sieglos-Serie geworden. Wie es oft so ist, wenn viele Unentschieden in dieser Unbesiegt-Serie inkludiert sind. Aber das Schöne für Heidenheim, der Klassenerhalt ist eigentlich nicht in Gefahr. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, für die Teamstimmung, jetzt Gladbach, danach Stuttgart, Bayern, dann Bochum, aber dann auch wieder Leipzig. Das heißt, jetzt in den nächsten 5 Spielen kommen 3 Spitzengegner auf die Heidenheimer zu. Da wäre es wichtig, dass man gegen Gladbach und Bochum vielleicht wichtigere Punkte holen kann, um auch so ein bisschen die Stimmung zu bewahren. Wenn man jetzt so ein bisschen in diese Negativserie reinrutscht und jetzt kommt man vielleicht gegen Gladbach noch unter die Räder, das wäre nicht so schön. Eine individuelle Sache habe ich noch, die mich sehr verwundert hat. Ich warte seit Monaten darauf, wir haben es auch hier im Podcast schon mehrmals angesprochen, dass Jan-Niklas Beste endlich die 10-Millionen-Marke knackt. Und jetzt nach einer Verletzung ist plötzlich soweit. Ist jetzt genesen, kommt wieder zurück und jetzt kaufen ihn scheinbar alle plötzlich, sodass der Marktwert ansteigt. Es gibt doch auch nach so vielen Jahren Comunio immer noch Momente, wo ich so ein bisschen überrascht bin. Bei den Gladbachern fehlt immer noch Alassane Plea und auch Thomas Trancherer ist wahrscheinlich noch raus. Da hatte Johanna jetzt gesagt, dass sie in den nächsten 2 Wochen, das heißt vermutlich in der Länderspielpause, wieder ins Training einsteigen sollen. Ich gehe davon aus, für den Spieltag nach der Länderspielpause sind sie dann noch keine Option, aber dann darauf folgen könnten sie wieder eine Option werden. Fraglich außerdem Maximilian Wöber mit einer Muskelverhärtung ist im Pokal jetzt ausgefallen. Apropos Pokal. Zitiere einfach mal Sportchef Roland Wirkus. Der Pokal war noch die Chance, eine ordentliche Saison zu spielen. Jetzt ist man ausgeschieden. Und wenn man ganz ehrlich ist, ordentlich wäre die Saison nie gewesen. Das ist die schlechteste Saison bisher.
Auch ja, wenn man Pokal gewinnt, wenn man Pokal gewinnt, also ja. dann blickst du doch über vieles hinweg.
Ja, aber das ist dann halt nur so ein, auch wieder nur so ein Cover-up quasi. Die Saison ist ja halt trotzdem schlecht.
Und ja, weiß ich halt nicht. Wie war denn die Saison, als Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hat? Fand sie gut oder schlecht?
Sie war, also ich fand die Saison, als Frankfurt die Europa League gewonnen hat, okayisch. Ich glaube, das 11 geworden.
Ja.
Also, es war auch nicht gut. Also, ich würde aber halt auch
im Nachhinein sagen, sehr alleine, glaube ich, mit dieser Einschätzung. Aber ja, okay.
Ja, wobei man bei, also man muss halt bei der Eintracht sagen, die Eintracht hat damals ja auch die letzten Spiele wirklich abgeschenkt. Also man hat irgendwie 4 Spieltage immer mit dem Backup
gespielt. Das stimmt, um in der aber Europa man stand doch nie in der Liga so richtig gut da in der Saison, ja, meine ich. Also deswegen, das war jetzt nur so ein Ding. Ich glaube, dass die meisten Frankfurt-Fans sagen würden, war die geilste Saison jemals, an ja, die wir uns erinnern können.
Ja, ich glaube aber Frankfurt ist auch noch so ein bisschen was anderes, weil Frankfurt ja eh so ein bisschen so. Die haben ja eh.
Die haben sehr viel erfunden, so, ne? Genau, die haben Europapokal erfunden. Was haben die noch erfunden? Oder Mama, alles, was haben sie nicht erfunden?
Fußball haben sie erfunden.
Fußball haben sie erfunden.
Communio-Podcast genau. Haben sie erfunden.
Alles Eintracht Frankfurt. Alles, ja, Frankfurt. Wissen viele nicht, ist aber so.
Ja. Nein, aber also die Frankfurter haben ja generell so ein bisschen viel Europa-Fokus gehabt, immer mal wieder, wenn sie da gut, wenn es da gut gelaufen ist. Haben wir auch schon Halbfinale dabei gehabt und so die letzten Jahre. Also. Da hat man häufiger mal so ein bisschen auf Europa umgestellt. Und bei Gladbach ist es ja im Pokal eigentlich nicht so gewesen. Also man hat in der Bundesliga schon immer mit vollem Fokus und in Anführungszeichen bester Kapelle gespielt. Von daher, ja. Aber es spricht halt auch für die Saison bei Gladbach, ne? Wenige gute Momente. Man hat dann so ein Kampfremis irgendwie im Derby, was dann auch wieder schlecht ist, weil man am Ende dann halt doch noch irgendwie nur 3-3 gespielt hat. So viele negative Momente diese Saison. Und Gerardo Ceana kann da nicht mal unbedingt was für, obwohl es jetzt halt auch einfach um seinen Job geht.
Weil, also ja,
ist, ich kann ja mir einfach nicht vorstellen, wenn die Saison so weitergeht, man spielt die vielleicht eine der schlechtesten Saisons der Vereinsgeschichte, dass man am Ende dann an Ceana festhält.
Sehe ich auch nicht,
Persönlich sehe das Problem halt eher woanders, also eher bei demjenigen, der eben gesprochen hatte.
Aber der hat doch so einen netten Schnurrbart, der sieht doch so nett aus.
Hä? Aber ja,
es läuft
bei Gladbach aktuell nicht.
Ja, sieht aus wie so ein klassisches, so ein klischeehafter Kaczmarek, ne? Wenn man hier im Rheinland sagen würde. Der Husmeister, ja. Vom Borussia Park. Gut.
Kommen wir zu den Spielern.
Mach das.
Auf die positive Seite wieder. Ich habe eben schon gesagt, Norm Teuerkauf rückt, denke ich, in die Startelf für Gimba, kostet 910.000, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Jan Schöppner, 2,82 Millionen zuletzt, auch richtig, richtig gut gepunktet. Also einmal den Ausrutscher mit einem Punkt gehabt, aber sonst 4-3, 3-3, 4-4 Punkte geholt. Also auf jeden Fall holen. Robin Haag bei den Gladbachern ist in richtig guter Form, hat im Pokal auch nochmal ein Tor nachgelegt. Für 4,13 Millionen für mich auch eine Kaufempfehlung. Und für mich auch noch jemand, den ich holen würde, ist Florian Neuhaus, 5,1 Millionen. Bisher bester Gladbacher die letzten Wochen gewesen, finde ich. Das erste Tor, es müsste jetzt zeitnah kommen. Er hatte so viele gute Möglichkeiten. Also hat ja auch schon ein Abseitstor gemacht zwischendurch. Also da kommt jetzt vielleicht auch bald noch ein Tor dazu und dann sind die Punkte richtig gut. Also da würde ich auf jeden Fall zugreifen. Was das Spiel angeht, bin ich mir aber nicht so sicher, ob das so gut läuft für die Gladbacher. Ich glaube, Heidenheim findet zu Hause die Stärke wieder und gewinnt 3-1.
Ja, ich glaube auch, dass einfach demoralisierte Gladbacher da verlieren. Es gibt ein 2-1 für Heidenheim. Darmstadt 98 empfängt den FC Bayern. Nick, bin ich mal gespannt, was du hast, was den Lilien Mut macht hier vor diesem Spiel.
Ja, ich muss den Lilien erstmal den Mut nehmen, aber so schlimm ist es nicht. Die 6 Mannschaften, die vor Darmstadt maximal umgerechnet, also es sind schon umgerechnet auch in der 2-Punkte-Ära nur 6 Mannschaften, 13 Punkte nach 25 Spieltagen hatten, sind alle abgestiegen. Aber dieses Jahr ist nicht ganz so schlimm, weil der Rest auch so schlecht ist. Ist der Relegationsrang ist noch in Reichweite, da könnte man noch hinkommen. Die Bayern wiederum, keins der letzten 29 Bundesligaspiele gegen einen Tabellenletzten verloren. Also die Bayern da in einer richtig guten Form, die letzten 16 sogar gewonnen, also kann man sich jetzt was denken. Thomas Tuchel ist ein bisschen kuriose Situation, dass er jetzt schon entlassen ist für die nächste Saison quasi und so. Wenn man jetzt mal anschaut, ist jetzt bei 34 Bundesligaspielen, also hat eine komplette Saison durch, 76 Punkte geholt. In der Historie der Bundesliga hätte die Bilanz nur in 3 Spielzeiten nicht zur Meisterschaft gereicht. Also eigentlich Tuchel jetzt nach der ersten vollen Saison, die er durch hat, ein Meisterschaftskandidat bei den Bayern, aber halt nicht, weil, und da kommen wir jetzt direkt drauf, Leverkusen so stark ist. Die Bayern haben 5 Punkte mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt der Saison, haben jetzt 57, letztes Jahr hatten sie 52, letztes Jahr aber nur einen Punkt Rückstand auf Dortmund gehabt mit 53, jetzt aber 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Also, dass die Bayern aktuell so schlecht dastehen, ist vor allem darin begründet, dass auch einfach die Werkself richtig, richtig stark ist. Und die Bayern unter Tuchel gar nicht so schlecht, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, es lief auch häufig punktetechnisch ein bisschen besser, als es spielerisch aussah. Aber wenn man rein auf die Fakten guckt, Tuchel eigentlich ein sehr solider Bayern-Trainer gewesen bisher. Bayern hat aber zuletzt, und das macht Darmstadt vielleicht ein bisschen Hoffnung, 4-mal in Folge auswärts nicht gewonnen in der Bundesliga und der Champions League. Das gab es zuletzt saisonübergreifend 2015, also schon echt lange her, dass die Bayern in so eine Serie reingerutscht sind. Positiv für die Bayern aber, Harry Kane richtig gut drauf wieder, hat zwar noch weniger Tore als Lewandowski bei seinem Torrekord 2021, aber Lewandowski hat dann ja auch nochmal ein bisschen gefehlt und Kane hat gegen die kommenden neuen Gegner in der Hinrunde 13 Tore geschossen, würde damit auf 43 Tore kommen, Lewandowski hatte am Ende 41. Wenn er da die Hinrunde quasi wiederholt, stellt er also in seiner ersten Saison direkt einen neuen Saisonrekord auf in der Bundesliga. Außerdem positiv für die Bayern, wenn Erik Dier und Matthijs de Ligt, das Innenverteidiger-Duo, zusammen in der Startelf standen, hat Bayern alle 5 Pflichtspiele gewonnen. 4-mal in der Bundesliga, 1-mal in der Champions League. Also das macht so ein bisschen Mut. Wenn man da jetzt sein Abwehrduo gefunden hat, könnte das positiver laufen. In der Hinrunde gab es ein historisches Duell. Mehrere Dinge sind da noch nie vorher passiert oder ein eingestellter Rekord zumindest. 3 Platzverweise in der ersten Halbzeit hat es zuvor noch nie gegeben. 8 Tore in der zweiten Halbzeit gab es zum dritten Mal durch den FC Bayern. Und das 8:0 gleichzeitig der höchste Bayern-Sieg unter Tuchel und die höchste Bundesliga-Niederlage Darmstadts. Also da ist das Hinrundenduell, da erinnern sich die Linien eher nicht so gerne dran. Gerade mit dem letzten Spiel, wo die Bayern auch wieder sich in Torlaune geschossen haben, könnte das spannend werden. Wie sieht's denn aus beim Personalflow?
Ja, ich glaube, das ist die größte Sorge, dass es nach diesem 0:6 gegen Augsburg die nächste Heimklatsche gibt. Also es könnte, scheint im Moment durchaus im Bereich des Möglichen, um es mal so auszudrücken. Personell weiterhin relativ viele Verletzte, auf die Lieberknecht nicht zurückgreifen kann. Bader, Melem, Hornby, Nürnberger und Riedel werden allesamt ausfallen. Skarke hat eine Trainingspause eingelegt. Gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass er dabei sein kann. Holland ist nach Gehirnerschütterung wieder ins Lauftraining eingestiegen. Ob er schon am Wochenende eine Option ist, eher fraglich. Ich glaube jetzt nicht, dass Lieberknecht ihn da sehr früh wieder bringt, wenn es dann gegen die Bayern geht. Also das wäre mein Tipp, wo wir gerade bei fraglichen Spielern waren. Gerade hat Werder getwittert, dass Mitchell Weiser, nachdem er gestern das Training abgebrochen hat, heute wieder auf dem Platz steht. Also es war so wie angenommen, Weiser wird also zur Verfügung stehen, wenn er sich jetzt nicht anschließend noch verletzt. Ne? Aber Stand jetzt ist er gesund. Aber wieder zurück auf Darmstadt. Die haben umgestellt auf eine Viererkette in Leipzig. Ist ganz interessant gewesen, weil sie nach diesem 0:6, da hat Lieberknecht seine komplette Abwehrformation gewechselt. Also alle, die da gespielt haben, waren neu, zumindest oder neu auf der Position, weil er hat Skarke als Rechtsverteidiger aufgestellt, Klara und Ischer wurden in der Innenverteidigung und Franjic hat Linksverteidiger gespielt. Also durchaus sehr kreativ geworden, Thorsten Lieberknecht. Jetzt kann man einerseits sagen, gut, es gab nur 2 Gegentore, das ist doch schon mal gut. Aber andere Seite der Wahrheit, 28 Torschüsse hat Leipzig abgegeben in diesem Spiel. Also es hätte durchaus auch noch mehr Gegentore geben können als nur diese 2. Ich habe jetzt wirklich kein Gefühl dafür, was Lieberknecht gegen die Bayern machen wird. Ja, also und das Gute aus Comunio-Sicht, es ist eigentlich auch egal, weil es ist relativ klar, auf wen ihr setzen könnt, wenn ihr müsst, gegen die Bayern. Das wären für mich Kempe und Klara einerseits, die auch in Leipzig ganz gut gepunktet haben, Lichtblicke waren aus Comunio-Sicht. Und dann wären es noch Justwan, Skarke und Schuhn. Und alle anderen, da würde ich die Finger von lassen bei diesem Heimspiel gegen die Bayern. So, und dann schauen wir mal, wie Lieberknecht, er hat jetzt extrem viel gewechselt nach diesem Augsburg-Spiel. Wie geht er jetzt das Weitere an? Bleibt jetzt auch die Viererkette, auch gegen die Bayern, oder geht es jetzt doch wieder auf die Dreierkette zurück? Ja, also da warten wir das Bayern-Spiel doch erstmal ab. Ein Spiel, in dem wir sowieso eigentlich keine Darmstädter aufstellen wollen, und dann schauen wir, wie es dann weitergeht. So wäre meine Empfehlung, was Darmstadt angeht. Auf der anderen Seite bei den Bayern, Coman, Saar und Masraoui, die fehlen noch verletzt. Davis, ja, der hat sich an den Zähnen verletzt, an seinem Gebiss. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, Nick, ob du es mitbekommen hast. Erste Meldung gab es dann, er hätte zwei Frontzähne verloren gegen Mainz. Und da hat Davis auf Twitter selbst geantwortet, stimmt nicht. Also,
so ist es immer schön. Ja. Das liebe ich immer, wenn Spieler sagen, hier, ihr labert Quatsch.
Ja, genau. Also, er hat zwei Schneidezähne verloren. Nee, ist nicht so. Ja, also er musste aber zum Zahnarzt. Also da war irgendwie, hat wahrscheinlich auch diese aufgesetzten, wie die Jürgen Klopp Kauleiste, sage ich mal, patentierte. Und die ist dann wohl etwas verrutscht in diesem Spiel. Aber es sieht so aus, als würde er wieder zur Verfügung stehen. Er ist aber im Moment noch im Lauftraining. Also noch ist er nicht im Mannschaftstraining, aber das kann jetzt Mittwoch auch schon wieder anders sein. Da haben wir jetzt noch gar keine Nachricht zu bekommen. Ich glaube, für die Bayern war dieses Spiel gegen Lazio, wo sie wirklich unter Druck standen, ein Brustlöser. Jetzt das Offensivfeuerwerk gegen Mainz. Goretzka extrem stark gespielt in diesem Spiel. Wenn er nicht mit Kimmich zusammenspielen muss, tut ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Kimmich ist auf Rechtsverteidiger geblieben, also so wie wir letzte Woche, warst du da oder Tim? Jetzt weiß ich es gar nicht.
Ich hatte
mehr.
Da letzte genau, Woche schon vermutet, genau, dass das so bleiben könnte.
Genau. Dass er da bleibt, Leimer kommt ins Mittelfeld, so, und so ist es auch gekommen. Heißt jetzt, Pavlovic kommt wieder rein, und ich glaube, Pavlovic ist auch das Projekt von Thomas Tuchel, der kommt wieder rein. Ja, da bleibt jetzt nicht Leimer drin, Pavlovic kommt wieder rein. Spielt mit Goretzka auf der 6, Kimmich als Rechtsverteidiger. Sehr spannend, wie ich finde, auch was jetzt Julian Nagelsmann macht. Also die Länderspielpause steht ja bevor. Kimmich als Rechtsverteidiger würde natürlich auch in der Nationalmannschaft das eine oder andere Problem vielleicht lösen, gerade was dann die Besetzung des Zentrums angeht. Und Pavlovic soll ja auch vor seiner ersten Nominierung stehen. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern, auch wenn es Donnerstag 14 Uhr, glaube ich, dann offiziell erst verkündet wird, finde ich schon interessant, wie öffentlich quasi, also Gyrassi gratuliert schon den 4 Stuttgartern, die dabei sind, und Pavlovic wird schon vermeldet, es wird vermeldet, dass Goretzka nicht dabei ist, dass Füllkrug der einzige Dortmunder ist. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich alles stimmt, weil dann müsste man sich irgendwo mal Gedanken machen, wo denn da die ganzen Löcher sind. Und warum man dann nicht vielleicht doch den Kader früher nominiert, ne? Also Österreich zum Beispiel, habe ich schon mitbekommen, Ungarn und so weiter, die haben alle schon dienstags ihren Kader bekannt gegeben. Jetzt machen wir
ja,
da.
Robin Koch hatte ja auch, wurde am Wochenende nach dem Spiel gefragt, ob er mit Nagelsmann WhatsApps geschrieben hätte, und dann hat er daraufhin gesagt, nee, wir haben telefoniert. Da auch schon angedeutet, dass er wahrscheinlich in den Kader rückt.
Okay. Gut, das kann auch heißen, du bist nicht dabei, ne? Aber ja, also insgesamt sehr merkwürdig, wie öffentlich diese Diskussion geführt wird. Aber das ist natürlich nur am Rande ein Thema für Comunio. Spannender ist jetzt, wie die Bayern auflaufen werden in Darmstadt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, dass Pavlovic für Leimer wieder reinkommt. Ich glaube auch, dass Davies starten wird, sofern es möglich ist. Sonst wäre Guerrero die Variante, weil ich glaube einfach, sie müssen Alphonso Davies in Form bekommen, wenn sie in der Champions League eine Chance haben wollen. Ja, dann in der Bundesliga kannst du auch mit Guerrero als Linksverteidiger bestehen. Ich glaube, in der Champions League wird es dann, je nachdem, wer der Gegner wird im Viertelfinale, wird es dann dünn. Das wäre mein Tipp. Deswegen glaube ich, soll Davies ein bisschen aufgebaut werden. Sonst wechseln nur aus Gründen der Belastungssteuerung. Also Gnabry hat gezeigt, er ist wieder eine Alternative. Tuchel hat ihn auch schon aufgebaut, hat gesagt, er war auch für uns sehr wichtig im letzten Jahr, als er eine sehr starke Phase hatte. Also Gnabry könnte mal wieder beginnen. Thomas Müller ist vielleicht dann einer, der mal wieder eine Pause bekommt, oder Leroy Sané, weil eben das Knie wieder ein bisschen zicken macht. Aber ich glaube, erstmal kommt Gnabry trotzdem nur von der Bank, aber ja, er wird schon noch das eine oder andere Spiel vermutlich in der Startelf machen in der Bundesliga, würde ich mal sagen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Clara für 960.000, 3 Punkte in Leipzig gemacht. Kann man sich mal in Kader holen als Alternative. Kempe für 1,41 Millionen, 4 Punkte gemacht sogar in Leipzig. Wenn er spielt, dann lohnt es sich bei ihm. Frage ist halt, wenn Holland wieder da ist, ob dann Kempe seinen Stammplatz verliert. Kann schon gut sein. Ja, aber für 1,4 Millionen habt ihr nicht so viel zu verlieren. Eric Dier, du hast es schon angesprochen. Ja, perfekte Paarung im Moment mit De Ligt. 6,6 Millionen ist sein Marktwert und dafür ist es ganz ordentlich. Wo ich vielleicht nicht mehr drauf setzen würde, das wäre Mathys Tel. 7,64 Millionen ist sein Marktwert. Gnabry ist wieder da. Coman soll in der Länderspielpause wiederkommen. Und selbst, also in case of emergency, setzt Thomas Tuchel ja offensichtlich auf Tel nur als Joker. Ja, ich sehe nicht, dass sich diese Investition in dieser Saison noch lohnt. Ja, wenn ihr in einer Liga seid, wo ihr den ganzen Kader behaltet, dann ist es eine andere Sache. Dann würde ich Tell eher nicht abgeben, weil er ja auch seinen Vertrag verlängert hat bei den Bayern. Na, ich meine, es war doch offiziell, dass er
das ist schon offiziell,
verlängert. Das ist offiziell, das haben
genau. Fix gemacht.
Ja, genau. Ja. Also durchaus langfristig interessant. Ich glaube, in dieser Saison eher nicht mehr. Unter Tuchel, der ja, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, gesagt hat, er nimmt keine Rücksicht mehr drauf, wie es in Bayern in der Zukunft aussieht. Ja, und das ist ja schon relativ klar, wie er Mathys Tel einsetzt. Also das wäre mir jetzt im Moment zu teuer, auch wenn ich glaube, es gibt das nächste Schützenfest, die Münchner gewinnen 5-0 in Darmstadt.
Ja, ich schließe mich an, aber ich gehe einfach mal den Tenor mit. Bayern im Hinspiel 8 Tore gemacht, Bayern letzte Woche 8 Tore gemacht, 8-1 Auswärtssieg der Bayern.
Okay, ja, bin ich mal gespannt. Also es könnte ein langer Nachmittag werden für Darmstadt. Das ist auf jeden Fall unsere Meinung. Kommen wir zum Topspiel. Die TSG Hoffenheim empfängt den VfB Stuttgart. Und ja, du darfst uns mal den Datensalat dafür servieren.
Ja, die Stuttgarter haben dieses Jahr was Historisches geschafft bisher. Der VfB mit 17 Siegen, 53 Punkte. Das ist die beste Bilanz eines Bundesliga-Dritten der Bundesliga-Geschichte. Also es ist ähnlich wie bei den Bayern, die eigentlich eine sehr gute Saison spielen. Es ist einfach oben aktuell die ersten drei alle mit einer richtig, richtig starken Saison eigentlich. Und entsprechend auch da ein Topwert. Die TSG aber gegen Stuttgart eigentlich richtig gut. 4 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen. 2 Siege, 2 Remis. Zu Hause sogar seit 8 Spielen gegen Stuttgart nicht mehr verloren. Das 9. letzte war dann die Niederlage. 5 Siege, 3 Remis geholt in der Zeit. Stuttgarts letzter Auswärtssieg vor 11 Jahren in Sinsheim am 17. Februar 2013. Martin Harnik damals den Siegtreffer schon ganz früh in der 3. Spielminute. Ja, jetzt.
Hat er das Näschen für gehabt, für die Situation?
Und dann gibt es ja hier in dem Duell gleich 2 Ex-Trainer-Geschichten. Pellegrino Materazzo, über 1000 Tage beim VfB im Amt gewesen. Es war die längste Amtszeit, seit Armin Fee Meister geworden ist damals. Sebastian Hoeneß, auch bei der TSG schon gewesen, von 2020 bis 2022. Also 2 Ex-Geschichten, die sich hier wieder treffen. Der VfB aber in Topspielen, also am Samstagabend, richtig gut diese Saison. Alle 3 gewonnen. Die Hoffenheimer 2-mal im Samstagabendspiel unterwegs gewesen, 1 Sieg, 1 Niederlage. Also das spricht eher für Stuttgart, die ohnehin diese Saison eigentlich in absolute Topform sind. Aber schon im Hinrundenduell hat Hoffenheim ihnen ein Bein gestellt. Die erste Niederlage der Saison zu Hause gab es im Hinspiel gegen Hoffenheim, 2-3. Und jetzt geht's halt in Sinsheim ans Werk. Du erzählst uns jetzt, wie es beim Kader aussieht, wer jetzt versucht, die Stuttgarter zu stürzen.
Ja, auf jeden Fall nicht mitmachen dürfen Kabak und Buchs. Ja, die mussten duschen in Frankfurt und das vorzeitig. Buchs ja erst das Tor gemacht, dann hat er sich gesagt, so, das reicht mir, Feierabend, rote Karte abgeholt. Gelb-rot für Kabak. Hat natürlich gewisse Abwehrproblematik zur Folge, sprechen wir gleich drüber. Auf jeden Fall verletzt nicht zur Verfügung stehen auch Prömel, Geiger und Berisha. Zudem ist Turumschuh, ja, da einer deiner Lieblingsspieler, ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen, musste passen für die Partie bei der Eintracht. Stach musste angeschlagen, ausgewechselt werden, haben wir noch kein genaues Update, ob er wieder zur Verfügung steht. Wohl wieder dabei, hingegen wird Robert Sko sein, der ist wieder im Mannschaftstraining und ist dann auch direkt eine Variante für die Startelf, weil nämlich ein Soki, der in Frankfurt auf der linken Schiene gespielt hat, jetzt in der Dreierkette gebraucht wird, weil die stellt sich fast von alleine aus. Akpoguma, der Kaderabek vertreten hat auf der rechten Seite in Frankfurt, der kann dann auf die Kabak-Position gehen und Soki auf die Brooks-Position, Grilic in der Mitte. Ich glaube, ziemlich wahrscheinlich, dass das so aussieht. Kaderabek dann eben rechts wieder zurück und links Sko oder Bülter. Jurasek, ja, also er scheint mir jetzt so außen vor, würde mich jetzt überraschen, wenn er auf einmal wie Kai aus der Kiste dann in der Startelf steht. Ist natürlich schon bitter, wenn so viele Ausfälle da sind und man trotzdem nicht wirklich eine Rolle spielt bei seinem neuen Club.
Apropos keine Rolle spielen, Kasim Adams letzte Woche mal wieder im Einsatz gewesen. Wusste ich auch nicht, dass es den noch gibt.
Da bin ich jetzt auch überrascht, habe ich nicht mitbekommen. Ja.
Eingewechselt ja. In die Innenverteidigung. Der okay. Ist auch schon, ich glaube, es auch schon 3 Jahre oder so her, dass der für Hoffenheim gespielt hat.
Theoretisch ist der natürlich auch noch eine Option. Ja, wenn Soki zum Beispiel auf links bleiben will, weil Sko noch nicht kann, Bülter kann nix und Jurasek ist noch nicht so weit. Ja, aber es würde mich jetzt auch überraschen, ja, weil er einfach so lange überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber gut, dass du es sagst. Tomschuh, wenn er denn wieder fit ist, sollte dann Becker aus der Startelf verdrängen. Ja, das ist das, womit ich so rechne. Klar ist auf jeden Fall, nach der Niederlage in Frankfurt, im Prinzip haben wir oben 6 Mannschaften, die ziemlich sicher international dabei spielen und der Rest kämpft um Platz 7. Durch den Saarbrücker Sieg, glaube ich, ist es noch mal wahrscheinlicher geworden, dass Platz 7 auf jeden Fall reicht. Ja, ein Leverkusener Pokalsieg mit den Gegnern, die noch drin sind, Düsseldorf, Kaiserslautern und Saarbrücken, wäre man schon fast schockiert, sollte Leverkusen nicht den Pokal gewinnen. Ja, muss man ehrlicherweise so sagen. Vielleicht liegt darin die Gefahr für Leverkusen, aber im Moment sieht es so aus und das ist natürlich dann das große Ziel der TSG, dass sie sich diesen 7. Platz sichern, der eben, sollte die Bundesliga auf 1 oder 2 in der Verbandswertung bleiben, dann sogar für die Europa League reichen würde. Also verrückt, wie das im Moment abläuft. Auf der anderen Seite beim VfB, Sagadu und Nathai fehlen ja sowieso verletzt. Jetzt hat sich Roh, nachdem er spielen durfte, gegen Union in der Dreierkette, hat sich auch verletzt. Gibt vielleicht jetzt die Möglichkeit für Sebastian Hoeneß, der ja auch, also super Nachricht für den VfB Stuttgart, seinen Vertrag verlängert hat, war ja eigentlich schon immer über die Köpfe von Stuttgart mit überlegt worden, wo er denn wohl in der nächsten Saison auf der Trainerbank sitzt. Ist er vielleicht bei den Bayern, ist ein Thema bei Bayer Leverkusen, wenn Alonso weggeht. Jetzt ist klar, also zumindest nächste Saison wird Hoeneß dann auch noch in Stuttgart sein. Super Nachricht für den VfB. Und Hoeneß muss jetzt überlegen, ob er jetzt Undaf wieder bringt, nachdem Roh jetzt ja auch verletzt ausfällt. Gut, jetzt kann man sagen, dafür hat Anton gefehlt gegen Union, war noch nicht bei 100%, ist eingewechselt worden. Jetzt sollte Anton wieder beginnen. Trotzdem glaube ich, dass jetzt auch mal Zeit ist, dass Undaf mal wieder von Beginn an in die Startelf rückt. Ich glaube, dass dann Stenzel oder Wagnumann weichen müssten. Die haben beide gemeinsam auf der rechten Seite gespielt, beziehungsweise Stenzel rechts in der Dreierkette, Wagnumann davor auf der Schiene. Und wenn er dann jetzt nur auf einen der beiden setzt, dann kann er Undaf bringen. Schwierig zu sagen, wen er da jetzt rausnimmt. Bei der TSG vielleicht sogar der etwas defensivere Stenzel derjenige, der gefragt ist. Ja, gerade wenn man in ein System mit Viererkette geht. Ja?
Ich bin so ein bisschen unsicher. In der Hinrunde, ich habe gerade schon gesagt, hat man sich die erste Heimniederlage eingefahren gegen Hoffenheim. Und da hat man auch gesagt, okay, wir spielen unser Ding mit der Viererkette durch, obwohl Hoffenheim die Dreierkette spielt. Ich glaube, Hoeneß ist so ein Trainer, der dann da doch bei der Dreierkette bleibt. Also, schwierig. Ich glaube aber schon. Also ich würde da eher tippen, Stuttgart spielt Dreierkette und wenn Undaf in die Startelf rückt, dann für Mio. Oder für Stiller, falls Mio vielleicht nochmal eine Reihe zurückrücken würde.
Stiller kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, dass er ihn rausnimmt. Aber ja, das ist die andere Variante, ja, dass man in 3-5-2 quasi reingeht und Undaf spielt vorne mit Gyrassi und Führich spielt mehr auf der 10. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht ganz genau. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Dann würden Stenzel und Wagnumann im System mit Dreierkette beide spielen. Ja, einfach aufgrund der Rouen-Verletzung würde Anton Rouen versetzen. Stenzel würde rechts in der Dreierkette bleiben. Ito links, Mittelstädt und Wagnumann auf der Schiene. Ja, durchaus möglich, dass es so kommt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Hoffenheimer Seite auf jeden Fall Akpoguma, 760.000, 4 Punkte gemacht gegen die SGE, haben wir von ihm in der Vergangenheit schon häufig gesehen. Wenn er spielt, punktet er auch ordentlich und wer weiß, wie lange er jetzt drin bleibt. Also klar, Kabak ist nur ein Spiel gesperrt. Brooks hingegen 2 Partien gesperrt. Also da gibt es zumindest jetzt 2 Partien die Möglichkeit, dass Akpoguma in der Startelf bleibt. Ja, da finde ich den Marktwert von 760.000 ein Geschenk fast. Robert Sko für 1,87 Millionen, finde ich, kann man auch sehr gut machen. Wobei die Frage ist, ob Inzoki ihm nicht auf der linken Schiene eigentlich den Rang abgelaufen hat. Aber für diese Partie zumindest ist es spannend, weil es halt so viele Personalmängel gibt, dass Inzoki sehr wahrscheinlich in der Dreierkette spielen wird.
Boah, ich fand Inzoki in der Dreierkette links gar nicht gut. Also ich glaube, der könnte sich mit Brooks dann vielleicht wieder duellieren. Aber ich glaube, links wird dann Bülter oder Sko dürfte sich auf dem linken Flügel eher durchsetzen, glaube ich.
Du fandst ihn auf der Schiene nicht gut in Frankfurt, oder?
Inzoki fand ich auf der Schiene nicht gut.
Okay, genau. Okay. Ja, aber wer weiß denn, ob dann Hoffenheim wieder Dreierkette spielt? Die haben ja auch vorher mit Inzoki oft in der Viererkette gespielt, ne? Als Linksverteidiger. Ist auch
möglich,
also, ja. Ich habe nur das Gefühl, trotzdem setzt der Materazzo zuletzt häufiger auf ihn. Aber okay, also Sko würde ich auf jeden Fall holen. 1,87 Millionen, hol dir mal, schaut, was passiert. Nach dem Spiel gegen Stuttgart nochmal neu evaluieren, die Situation mit Robert Sko. Auf Stuttgarter Seite, alle Spieler haben ihren Preis. Ihr kennt die, die gut sind. Wen ich jetzt hier vielleicht nochmal besonders hervorheben würde, weil sie einfach wie die Metronomen nicht nur spielen, sondern auch punkten. Angelo Stiller für 7,19 Millionen, 108 Punkte schon in dieser Saison. Atakan Karazor, bisschen teurer, 7,46 Millionen, 104 Punkte. Ja, beides absolute Empfehlung. Sehr gut, solche Spieler im Kader zu haben. Nicht die ganz großen Ausschläge nach oben zumeist, ja, aber sehr, sehr verlässliche Punktesammler. Und ich glaube, das werden sie auch in Hoffenheim wieder machen. Es gibt einen 3:1 Auswärtssieg.
Ja, ich sehe es vor allem nicht so deutlich. Ich glaube, es wird ein sehr enges Duell. Weil Hoffenheim eigentlich auch in guter Form war zuletzt. Klar, gegen Frankfurt mit 2 roten Karten geht halt auch einfach irgendwann nicht mehr, aber eigentlich in relativ ordentliche Form aktuell. Ich tippe auf ein 2:2.
Okay, dann gehen wir rein in den Sonntag, die erste Partie, die du uns hier nahebringst. Oder der Sonntag gehört ganz dir, Nick. Der Sonntag gehört ganz dir. Ich
bin ganz alleine am Sonntag.
Genau, heute. Freiburg und Frankfurt beide im Einsatz. Freiburg wird eröffnen mit dem Heimspiel gegen Leverkusen. Und du darfst uns erklären, was wir dazu wissen müssen.
Ja, die Leverkusen hat zuletzt richtig stark in der Defensive. 8 der letzten 11 Bundesligaspiele kein Gegentor mehr kassiert. Freiburg außerdem in den letzten 15 Duellen mit Tabellenführern sieglos. 3 Remis, 2 Niederlagen. War dann häufig der FC Bayern, gegen die man Probleme hat. Aber Tabellenführer, nicht unbedingt Freiburgs Sache. Leverkusen, die letzten 5 Auswärtsspiele alle gewonnen. Neuer Vereinsrekord aufgestellt. Außerdem in dieser Saison so stark, sind jetzt schon fix in Europa. Die ersten 6 Plätze sind sicher. Mit einem Sieg gegen Freiburg könnte es sogar sein, dass sie sich schon für die Champions League qualifizieren, wenn die Konkurrenten Punkte liegen lassen. Also Leverkusen hier schon sehr, sehr früh Nägel mit Köpfen am Basteln. Lukas Höhler, aber ein Freiburg-Faktor, der zuletzt auch wieder gegen Bayern gezeigt hat, gegen die Lieblingsgegner läuft's. 4-mal getroffen gegen Bayern und Gladbach, Spitzenwert. 3-mal gegen Leverkusen. Das heißt, wenn er jetzt trifft, zieht er da wieder mit Bayern gleich und hat dann 4 gegen die 3 Lieblingsgegner des Lukas Höhler 4 Tore gemacht. Die Breisgauer überhaupt gegen Leverkusen relativ gut unter Christian Streich. Nur 2 von 10 Bundesliga-Heimspielen hat man gegen Leverkusen verloren und noch nie vor Stadionpublikum. Das heißt, die 2 Niederlagen waren beide im Kalenderjahr 2020, wo mit Corona ja die Ränge leer waren. Wenn Publikum im Stadion war, haben die Freiburger immer zu Hause gepunktet gegen Leverkusen. Auch in den letzten 6 Bundesligaspielen gegen Leverkusen eine positive Bilanz.
Unter Christian Streich, muss man dazu sagen, vielleicht.
Genau, unter Christian Streich noch nie vor Stadionpublikum verloren. Freiburg auch generell die letzten 6 Bundesligaspiele gegen Leverkusen mit einer positiven Bilanz. 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber wir wissen es alle, Leverkusen ist aktuell die Top-Mannschaft, das Team to beat. Spitzenreiter, neuer Vereinsrekord vor der Nase. Man hat jetzt eingestellt am 25. Spieltag die Clubsiege. 21 Saisonsiege hat man schon dreimal geholt, unter anderem bei der legendären Vizekusen-Saison 2001-2002. Mehr noch nie. Wenn man jetzt gewinnt, ob jetzt gegen Freiburg oder danach, dann stellt man mit 22 oder dann eventuell mehr Saisonsiegen einen neuen Vereinsrekord
auf. Ja, dann ist aber auch gut, meine ich. Ja? Man muss das wie Sergej Bubka machen, weißt du, immer um 1 Zentimeter nur nach oben. Das ist ja auch finanziell viel klüger.
Wo wir schon zu Spielern kommen, lass uns doch direkt auch auf die Spieler schauen, die jetzt Kandidaten sind. Beim SC Freiburg fehlt Maxi Eggestein mit einer Gelbsperre auf jeden Fall. Kenneth Schmidt nach Bauchmuskel-OP, Trey und Rosenfelder auch beide raus. Wackelig, ob Lienhardt wieder eine Option ist.
Ich muss mal kurz einhaken, Nick. Der hat eine Bauchmuskel-OP gemacht. Was macht man denn? Lässt man sich da so ein Sixpack einpflanzen? Vielleicht wäre das auch mal was.
Der hat eine Bauchmuskelverletzung gehabt und halt am Bauchmuskel operiert.
Ah, hört sich interessant an. Aber okay, ja, ich wollte dich nicht rausbringen. Hat mich jetzt gerade nur mal interessiert.
Fraglich ist, ob Philipp Lienhardt wieder eine Option ist. Sollte eigentlich am Wochenende vielleicht schon zweite Mannschaft spielen. Hat nicht geklappt, war auch bei den Profis nicht im Kader. Fährt jetzt aber wohl mit nach London, fliegt mit nach London. Ob er da ein Kandidat auch wieder im Kader ist, ist offen. Auch dann fürs Wochenende natürlich. Ihr wisst dann vielleicht Donnerstagabend schon mehr. Einfach mal im Auge behalten. Außerdem Makengo das letzte Spiel krank verpasst, Weishaupt mit einer Fußverletzung das letzte Spiel angeschlagen verpasst, wackeln auch beide natürlich, sowohl für Donnerstagabend als auch fürs Wochenende. Ich gehe davon aus, aber dass beide am Donnerstag, bzw. alle drei, auch Lienhardt, am Donnerstag dann im Kader sein könnten und damit dann auch fürs Wochenende wieder eine Option sind. Du hast vorher schon gesagt, als wir über Bochum geredet haben, das Spiel hätte nicht an Freiburg gehen müssen. Das sind Freiburgern aber egal. Endlich mal wieder 3 Punkte geholt in der Bundesliga, hat man davor ja, glaube ich, 6 Spiele lang nicht geschafft. Das ist jetzt endlich einfach mal wichtig. Beim SC schwimmen gerade so viele Themen rum. Die Europa League, jetzt mit West Ham das Rückspiel, Christian Streichs Zukunft, die U23 fast sicher abgestiegen. Also da ist so viel negative Sachen. Jetzt fehlt auch noch Eggestein, der mit so viel Laufarbeit immer geglänzt hat. Und es kann halt sein, dass sie nach West Ham müde sind. Also so viele Themen, da ist auch einfach mal schön, jetzt den Sieg mitzunehmen, die 3 Punkte mitzunehmen und darauf aufzubauen. Bei Leverkusen fällt Boniface immer noch aus, auch Arthur immer noch raus. Boniface könnte noch im März, das heißt wahrscheinlich in Richtung Länderspielpause, wieder ins Training kommen. Ich gehe davon aus, ab April dann vielleicht auch wieder ein Kandidat für die ersten Rotationseinsätze. Ersatzkeeper Matej Čova, auch wackelig mit muskulären Problemen. Ich gehe davon aus, Donnerstagabend spielt dann Radetzky und am Wochenende Bundesliga ist sowieso Lukas Radetzky-Time. Bei Leverkusen gegen Karabakh, es war richtig, richtig knapp. Diesmal war es nicht nur knapp, ob man die 3 Punkte mitnimmt. Das hat man nämlich nicht geschafft. Sogar die Unbesiegt-Serie hat gewackelt. Erst im letzten Moment hat Schick dann noch den wichtigen Ausgleich gemacht. Gerade Schick, der so wenig getroffen hat diese Saison. Ja, das wichtige, wichtige Tor gemacht.
Die haben vor allen Dingen richtig schlecht gespielt, ne? Ich habe das Spiel gesehen, aber okay. War natürlich auch, ich glaube, 3 Spieler aus dem Köln-Spiel waren noch in der Startelf.
Vor allem ohne Granit Xhaka gespielt, der ja so ein bisschen der Fixpunkt ist. In der Bundesliga noch kein Spiel nicht gestartet, nur so ein paar Minuten immer mal am Ende rausgenommen. Ich glaube, der Spieler mit den meisten Einsatzminuten, auch der Feldspieler oder so. Also so jemanden rauszunehmen, muss man sich halt auch leisten. Und das ist nicht so gut gelaufen. Ich gehe davon aus, man wird dann Donnerstagabend, man will unbedingt weiterkommen, wird mit der Top-11 antreten. Da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, auch die Werkself könnte dann ein bisschen müde sein am Wochenende. Oder Alonso sagt halt wieder, okay, ich rotiere wieder ordentlich rum. Da kann man sich gerne fragen, okay, wer spielt bei Leverkusen, wer nicht. Das wird bestimmt ein Thema dann am Wochenende. Ich glaube, wenn Leverkusen angreifbar ist diese Saison, dann jetzt. Karabakh wackelig, jetzt
Köln im Prinzip auch, ne? Muss man ja auch sagen. Also das war ja, jetzt genau, auch kein Ruhmesblatt.
Ja, und jetzt dann halt so ein bisschen müde vielleicht auch, haben Glück, dass dann ausgerechnet auch müde Freiburger kommen quasi. Wenn du jetzt gegen Bayern spielen müsstest am Wochenende oder gegen Leipzig oder so, glaube das, oder Stuttgart natürlich, wäre das ein sehr, sehr schwieriges Duell. Jetzt haben sie das Glück, dass beide Teams ein bisschen müde sein werden. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Maxi Eggestein für mich eine Empfehlung, auch wenn er jetzt erstmal fehlt, auf jeden Fall für nach der Länderspielpause dann schnappen, wenn er seine Sperre ausgesetzt hat, für 3,05 Millionen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen sinken jetzt sogar bis zum Wochenende, da würde ich auf jeden Fall reingehen. Noah Atubolu, Torhüter der Freiburger, zuletzt richtig, richtig starke Punkte geholt. Wenn ihr da günstig vielleicht ein bisschen Geld machen wollt, gebt für 2 oder 2,5 euren Torhüter ab, schnappt euch Atubolu für 1,4 Millionen. Michael Gregoritsch, aktuell einen richtigen Lauf gemacht. Gerade flutschen die Tore so ein bisschen. Gegen West Ham ein wichtiges Tor gemacht, am Wochenende Bochum ein wichtiges Tor gemacht, Vorlage dabei gehabt. 5,44 Millionen. Würde ich auf jeden Fall mit reingehen. Bei Leverkusen scheint sich zuletzt Josip Stanisic so ein bisschen mehr in Richtung Startelf gedrückt zu haben. Wo auch immer, hat jetzt gespielt, mal als rechter Flügelspieler wieder. Innenverteidiger zuletzt aber immer in der Bundesliga gestartet. Gab es ja auch so eine Abmachung, wenn ich es richtig im Kopf habe, im letzten Sommer. Je mehr Stanisic spielt, desto günstiger wird die Leihe für Leverkusen. Also vielleicht ist man jetzt auch aktuell so ein bisschen in der Situation, dass man gerne einfach so ein bisschen den Preis drücken würde.
Nee.
Für die Leihe.
Geld spielt da keine Rolle.
Ja, das, ja, nicht unbedingt, aber vielleicht ist es noch so ein kleiner Zusatzanreiz, dass er vielleicht auch ein bisschen spielt. Er hat jedenfalls zuletzt auch dann gute Leistungen gezeigt. 4,36 Punkte pro Spiel für sogar 5,0 in den letzten 5 geholt für 6,39 Millionen. Das ist bei Leverkusen ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich behaupten. Ich glaube, es wird ein Kampfspiel. Ich glaube, beide Teams müde, aber werden sich reinkämpfen irgendwie. Es fällt mir schwer, ich bin wahrscheinlich eher bei einem Leverkusen-Sieg, aber weil es der SC Freiburg ist, tippe ich auf ein 0-0.
Ja, ich glaube auch, es wird ein zähes Spiel und am Ende ist es aber so 1-0 für Bayer Leverkusen. Ja, das ist der Tipp, den ich habe. Eben weil du hast es genau richtig ausgedrückt, ne? Freiburg auch aus der Belastung kommt. Sonst würde ich vielleicht hier sogar mindestens einen Unentschieden tippen für die Freiburger. Aber so sehe ich es dann eher auf der anderen Seite. Letztes Spiel und auch, wenn man so auf diesen Spieltag guckt, der wirklich viele Partien hat, wo man als Neutraler vielleicht eher so sagt, ja, reicht, wenn ich das im Videotext mir angucke, wie es ausgeht. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt ist eigentlich für Unterhaltung gut und damit schließen wir den Spieltag ab. Nick, was hast du da für uns?
Ja, Borussia Dortmund im Jahr 2024 punktemäßig auf jeden Fall in einer richtig guten Form. 20 Punkte geholt aus 9 Partien, 6 Siege, 2 Remis, nur eine Niederlage. In der Jahrestabelle damit Zweiter hinter Leverkusen, die 25 Punkte geholt haben. Also eigentlich keine schlechte Runde bisher gespielt. Aber, und das gehört dazu, gegen die Teams aus den aktuellen Top 6, und dazu gehört Frankfurt auch, hat Dortmund 2023-24, also in dieser Saison, noch nicht gewonnen. 2 Remis, 3 Niederlagen hat es da gesetzt. Vielleicht geht das ja so weiter. Frankfurt zuletzt ohnehin ergebnismäßig richtig gut. 5 ungeschlagene Bundesliga-Partien ist Saison-Topwert. Damit auch Saison-Topwert unter Dino Topmöller natürlich. Auch die 2 Siege in Folge sind eine Jahrespremiere 2024. Jetzt könnte die Eintracht mit 6 Partien ohne Niederlage in Serie und auch 3 Siege hintereinander wären ein neuer Saisonrekord. Unter Dino Topmöller könnte man jetzt neue Topmarken aufstellen, wenn man da reingeht. Generell muss man aber sagen, die Eintracht ist Dortmunds Lieblingsgegner. Der BVB hat in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein mehr Siege geholt als gegen die Eintracht. 49, nur deine Bremer, da haben wir ein gemeinsames
Spiel. Logisch. Fall,
ebenfalls
klar, bei 49. Wir sind da überall oben mit dabei. Ja? Wo ja. Wir sind, ist oben.
Ja, so da sind das. Wir auf jeden Fall dabei. Aber könnte sich ja ändern. Wenn die Dortmunder jetzt gewinnen, sind sie bei 50 Siegen und Bremen wäre nicht mehr an der Spitze. Hm. Hat auch Frankfurt erfunden, Flo.
Ja.
Gegen stimmt. Dortmund verlieren.
Ja. Ja, wie vieles einfach. Ja.
Außerdem der BVB richtig stark auch vor dem Tor gegen Frankfurt, gegen kein anderes Team so viele Tore geschossen wie gegen die Hessen. 197 sind es jetzt. Von den letzten 14 Duellen gegen Frankfurt hat Dortmund außerdem nur 1 verloren und das zu Hause im April 2021. 8-mal gewonnen, 5-mal unentschieden in diesem Zeitraum. Also es spricht klar für Dortmund. Außerdem verspricht das Duell auch Tore. In den letzten 55 Bundesliga-Partien der beiden Vereine ist immer mindestens ein Tor gefallen. Das letzte 0-0 von insgesamt nur 2. Also es gab nur 2-mal in der Bundesliga-Geschichte überhaupt ein 0-0 und das letzte Mal im April 1990 passiert. Was aber dazu kommt, und das ist eine kleine Schwächung für den BVB, ihr wisst dann, wenn ihr es heute Abend hört, wahrscheinlich schon, wie das Champions-League-Duell ausgegangen ist. Fakt ist aber, nach den letzten 5 Champions-League-Duellen hat der BVB seine Bundesligaspiele nicht gewonnen. Darunter auch ein 3-3 in Frankfurt. Also mit der Doppelbelastung kommt Dortmund nicht ganz so gut klar. Wer aber aktuell in absoluter Topform ist, ist Daniel Mahlen. Der Niederländer hat 17 seiner 25 Bundesliga-Tore in Rückrunden erzielt. Davon 6 dieses Jahr, im Jahr 2024. Also der ist in richtig guter Form, trifft auch, wie zuletzt jetzt mit einem grandiosen, selbst aufgelegten Fallrückzieher-Tor, ja, aus spitzem Winkel.
Aber auch super verteidigt, ne? Da wirklich
traumhaft.
Ja, der versucht so mit einem kleinen Zeh vielleicht in die Schussbahn zu kommen. So muss man das machen. Ja? Nicht mit dem Körper, ja? Der ist zu groß, die Oberfläche, ja, sondern so ein bisschen so seitlich wegdrehen und dann noch so ein so klein bisschen versuchen da. Das, so muss man das machen. Ja? Stark, auf jeden Fall. Gut, so.
Nee, stark spielt bei Bremen.
Ja. Ja, das war ja auch gegen Werder das Tor.
Achso, aber es war nicht stark.
Es war nicht stark, nee, es war Agu. Aber.
Ja. Ach, versehentlich den falschen Witz gemacht. Mhm. Aber wir sind bei Spielern. Kommen wir zu den Spielern direkt.
Ja.
Beim BVB fehlt Sabitzer nach seiner Blutgrätsche, ne, Flo?
Ja.
Schlimm. Fehlt 2 Spiele mit Rotsperre.
Ja, ich habe natürlich sofort Rot gefordert. Ich habe aber nicht geglaubt, dass Aitekin das auch macht. Ne? Also, hätte es da Gelb gegeben, wäre das für mich auch in Ordnung gewesen. Es war ja dann auch egal.
Bundesliga-Fairplay-Moment des Jahres. So. Also, Sabitzer saß auf dem Boden. Ich fand die rote Karte sogar ein bisschen hart. Also, ich glaube, ich hätte.
Ja, ich fand es ja auch ein bisschen hart. Ja, sage ich. Also, du hast ein Argument dafür, weil er da von hinten reingeht und trifft ihn aber nicht so wild. Also, ja. Ich glaube, genau, das ist so auf der Kante.
Ja, aber dafür Sabitzer wirklich. Also, Aitekin ist hingegangen, hat sich in Richtung Arschtasche gegriffen, sofort Sabitzer abgenickt und die Hand hochgenommen, sich entschuldigt und ist dann ruhig vom Platz gegangen, kein Aufsehen erregt irgendwie, das ist schon Fairplay-würdig, so. dafür gab es dann mit den Werder-Fans noch ein bisschen Aufsehen, die ihn wohl beleidigt haben und er zeigt Richtung Anzeigentafel, weil der BVB natürlich geführt hat zu dem Zeitpunkt.
Mm, ja, aber dann war ja noch 45 Minuten zu spielen in Überzahl. Ja,
genau, aber
mach weiter, komm.
Wer auch noch fehlt, Samuel Bamba, Sebastian Allaire immer noch nicht zurück und auch Gil Bueno immer noch kein Kandidat. Angeschlagen zuletzt außerdem Julian Riasson, da wisst ihr vielleicht auch heute Abend schon mehr, ob er wieder mitgespielt hat. Und Sancho hat zum Trainingsstart in die Woche, gab es ein bisschen Belastungssteuerung, hat nicht mittrainiert, damit er für die Champions League fit ist. Könnt ihr mir vorstellen, der wird dann am Wochenende wahrscheinlich eher auf der Bank sitzen, eher kein Startelf-Kandidat sein, weil er halt gegen PSV wahrscheinlich dann irgendwie 70, 80, 90 Minuten durchgepowert hat. Wie es genau aussieht beim BVB, auch da kann ich noch nicht so viel sagen. Ich denke, da werdet ihr heute Abend mehr wissen. Man hat jetzt zweimal wieder gewonnen, ein bisschen zweifelhaft. Wir haben es vorher bei Bremen jetzt schon mehrfach angesprochen. Die Kritik an Terzic wird lauter. Man hört jetzt auch die ersten Gerüchte, Julian Nagelsmann soll ein Kandidat sein, wobei das ja mit der BVB-Nominierung jetzt auch wieder ein Thema ist. Hat die Bild jetzt irgendwie berichtet, dass man beim BVB unzufrieden damit sein soll, dass Nagelsmann nur Füllkrug nominiert hat, damit hätte man die Spieler verärgert.
Also noch ist es ja nicht offiziell. Also das ist die Meldung, es gab ja auch schon die Meldung, das Beste irgendwie dabei ist, sicher. Und jetzt doch irgendwie dann so, ja, vielleicht aber dann doch nicht. Also ich vermute auch, dass es so kommt, ja, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, aber es ist noch nicht offiziell bestätigt, ne?
Das, genau, also noch ist es nicht offiziell, aber es gab quasi einen Bericht, dass Dortmund schon wüsste, dass nur Füllkrug nominiert wird, und damit wäre man unzufrieden, weil die Spieler dann genervt von Nagelsmann sind und dann wüsste man nicht, ob man so jemanden denn im Sommer als Trainer etablieren könnte. Ach, wenn das Problem ist bei der Trainereinstellung, dass er die Spieler nicht als Deutschlands Beste irgendwie ansieht, dann ja, so viel Probleme muss man erstmal haben. Aber jedenfalls Terzic so ein bisschen wackelig. Ich glaube, wenn er jetzt weiterkommt gegen PSV, die Stimmung schon viel, viel besser, dann wird es eher nicht mehr Thema so schnell. Fliegt der BVB heute raus? Ist die Saison halt eigentlich schon, man könnte fast sagen, die Saison ist gelaufen, aber dann gibt es ja immer noch darum, den Champions-League-Platz zu verteidigen. Wenn Deutschland nämlich im Koeffizienten abrutscht, gibt es nur 4 Champions-League-Plätze und dann ist man nur einen Punkt vor Leipzig, die auf Platz 5 liegen. Boah, jetzt stell dir mal vor, Dortmund spielt dann nächstes Jahr nur Europa League. Das wäre auch sehr, sehr bitter. Also da kann man die Saison nicht abschenken, auch wenn die Saison zumindest ins Positive noch quasi vorbei ist.
Ja, also ich meine, Champions-League ist doch schon auch was Positives.
Ja, aber also ich würde behaupten, in Dortmund ist Champions League das, was die Norm der Erwartung ist und ja, nicht kein Erfolg.
Ja.
Aber da vielleicht können die Dortmunder mich aufklären, wenn ihr das anders seht. Gerne Kritik auf allen möglichen Plattformen, her damit. Schauen wir zur Eintracht. Da kenne ich mich persönlich ja noch mal ein bisschen besser aus. Es fehlt Sebastian Rode, Kalajdzic und Lune sind raus. Angeschlagen, ausgewechselt im letzten Spiel. Erik Junior, Gina Ebimba nach einem richtig guten Partie als Rechtsaußen wieder gemacht. Ich hoffe, wird wieder fit, weil er da ganz wichtig war. Mit Knauf rechts sah es wieder ein bisschen schwierig aus. Aber gegen Hoffenheim, Frankfurt endlich mal wieder mit der besten Elf gespielt und auch echt gute Leistungen gezeigt. Also man hat da Hoffenheim durchaus schon so ein bisschen hergespielt. Auch vor den Karten war man das klar bessere Team, finde ich. Die Torgefahr war so ein bisschen noch nicht da, bevor die roten Karten kamen. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, was dieser Kader in der Spitze für ein Potenzial hat. Jetzt muss Topmöller es halt schaffen, das so ein bisschen zu stabilisieren. Rösche darf im Sommer gerne so ein bisschen Kaderbreite noch, also Qualität in die Kaderbreite bringen. Man hat ja einen unfassbar breiten Kader mit Unmengen an Spielern, aber halt niemanden, der wirklich so richtig in der Breite reinkommt und dann, wo man keinen riesigen
Abfall hat. Müsste man Süle holen vielleicht dann. Wen braucht der in der Breite reinkommt?
Wollen wir jetzt...
Nicht?
Ich appreciate den Witz und träume davon, Süle zu holen.
Nein, wir haben mal, wer von euch draußen Dr. Brumm kennt, ne? Mir ist diese Ähnlichkeit zwischen Niklas Süle und Dr. Brumm noch nie aufgefallen. Aber wenn man das einmal googelt und sich die Bilder anschaut, dann muss man sagen, nee, es ist ein Nagel um den Kopf getroffen. Ja. Sorry, Niklas. Ja, das kam jetzt unvermittelt, aber. Ja.
Ich finde es schön, dass du sorry, Niklas sagst und ich kurz verwirrt war, ob du mich oder Süle meinst. Aber ich gehe davon aus,
beide, du richtest dich an euch Süle. Beide. Ja, dich, weil ich dich unterbrochen habe und Niklas, weil es einfach Süle, weil es schon auch ein bisschen hart ist. Aber auch ein bisschen, also ja, lieber einen guten Freund als einen guten Witz. Und Süle und ich sind jetzt nicht gute Freunde, wir sind so Kumpels, sag ich mal. Ja. Gut, du darfst weitermachen, Niklas, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede.
Dein Trikot, Niklas. Ja, ach, genau. Falscher Niklas. Kommen wir wieder zur Eintracht zurück. Saisonziel ist klar, nachdem man in der Conference League ausgeschieden ist, wieder für Europa qualifizieren. Man hat jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, aber halt auch 6 Punkte nach oben auf Leipzig. Das heißt, aktuell steht man auf dem Conference League Platz wieder. Klar, man kann davon ausgehen, vielleicht gehen mit Leverkusen in den Pokal und dann gibt es halt, wie vorher schon erwähnt, auch vielleicht den 5. Champions League Platz noch. Das heißt, wenn man sich noch hochkämpft auf Platz 5, könnte es sogar wieder die Champions League Qualifikation sein, an der man dran ist. Anders als die letzten Jahre, wo die Liga immer so ein bisschen abgesackt ist, aber man in Europa richtig gut war, ist dieses Jahr die Chance halt in der Liga mal ein bisschen mehr rauszuholen, weil die Konkurrenz ja nicht so gut ist. Punktemäßig steht man ja mit jetzt 40, Klassenerhalt, ne, wichtig als Frankfurter, eigentlich gar nicht so überragend da. Aber die Konkurrenz lässt halt dann auch Punkte liegen, das heißt, man ist dann in einem guten Stand auf Platz 6 mit 40 Punkten. Kommen wir zu den Spielern. Gehen wir zuerst bei der Eintracht rein. Nils Nkunku, zuletzt richtig stark gewesen, haben wir auch schon häufiger empfohlen. 6,12 Millionen überragende Punkte geholt. Auch Robin Koch zuletzt richtig gut. Klar, er hat jetzt das Tor geschossen mit 13 Punkten, aber auch ohne Tor war er gut dabei. 4,73 Millionen kostet er. Außerdem vom BVB eine Empfehlung. Emre Can, 5,45 Millionen, kommt jetzt so langsam wieder in Comunio-Form. Spielerisch will ich da gar nicht zu viel sagen, aber Comunio jetzt mit 7 und 5 Punkten wieder richtig, richtig gut dabei gewesen. Zum Spiel, ich habe es eben schon mal bei Freiburg gesagt, ich glaube nicht so 100% dran, aber wir haben auch gesagt, Dortmund nach Champions League Spielen noch nie gewonnen diese Saison und deshalb gehe ich damit. Ich tippe auf ein 2:2.
Na, ich glaube, der BVB setzt sich zu Hause durch. Es gibt ein 3:1, aber du hast eben die Tabellensituation ja schon angesprochen. Sollte Leverkusen den Pokal gewinnen, dann ist Frankfurt ziemlich sicher wieder in der Europa League. Also das ist natürlich eine sensationelle Ausgangslage dafür, dass man eigentlich, wie du es auch gesagt hast, keine so geile Saison spielt. Gut, kommen wir zu den absoluten Top-Optionen im Marktwertbereich zwischen 7,5 und 10. Das ist unsere Top 3 der Woche und wie immer, Nick, darfst du starten. Wen hast du auf der Nummer 3? Und da muss ich sagen, da will ich dir vehement widersprechen.
Okay, da bin ich jetzt überrascht, dass du mir widersprichst.
Ja, dass du ihn nur auf der 3 hast.
Ach, dass ich ihn nur auf der 3 habe, ist dein Problem.
Das wäre, glaube ich, meine 1 gewesen.
Ich wenn glaube, du nicht schneller gewesen wärst. Ich habe ihn auf meine 3, hättest du was gesagt, hätte ich den auch abgegeben. Ich habe ihn auf die 3 sortiert, weil wir doch zuletzt so oft über ihn gesprochen haben und deshalb wollte ich ihn so ein bisschen wieder rausnehmen. Aber Nadia Amiri natürlich, er kostet 8,46 Millionen, holt 7,13 Punkte pro Spiel seit dem Winter. Ist jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Auch noch ein Grund, warum nur auf die Nummer 3. Und wir haben ja halt schon so viel darüber geredet. Ich wollte nicht jetzt meine Top-Nummer, weil dann weiß ja sowieso jeder, wer kommt. Ihr wisst es alle, zwischen 7,5 und 10 Millionen geht eigentlich an Amiri nichts vorbei.
Ja. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also sensationell, auch jetzt in München. Klar, hat er auch das Tor gemacht. Aber ich glaube, ein Sofascore von 7,8 oder so. Also das ist nicht nur das Tor dann, was dazu führt, dass er so einen starken Sofascore hat. Ja, also richtig, richtig gut. Und das bei einem 1:8. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 3. Da habe ich auch lange überlegt, wo ich ihn hier einsortiere. Ich habe ihn jetzt, weil er der teuerste ist, aus dieser, aus meiner Liste, habe ich ihn auf die 3 genommen. Das ist Alexander Pavlovic. 8,57 Millionen. Tuchel-Schützling. Und ich glaube, da wird er jetzt auch, wird er sagen, so, was von mir bleiben wird bei den Bayern ist, dass ich derjenige bin, der Pavlovic hochgebracht hat. So wie Marcel Koller. Ja, er wird für immer der Podolski-Entdecker sein beim FC. Tuchel ist der Pavlovic-Entdecker. Er kommt wieder rein. In den letzten 5 Spiele hat er auch kommunionmäßig richtig abgeliefert. 31 Punkte hat er da gemacht, also mehr als 6 im Schnitt. Und für einen Bayern-Spieler zu dem Marktwert finde ich es richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe sogar überlegt, ob ich ihn auf 2 oder 1 setze. Ja, war für mich sehr schwierig. Ich habe mich jetzt hier für die Nummer 3 entschieden, aber es wäre auch ein würdiger Kandidat, um weiter oben zu stehen hier in der Liste.
Ja, das ist bei Bayern manchmal so. So Trainer, die auch ein Louis van Gaal, der jetzt nicht so erfolgreich war, aber Thomas Müller in den Verein gebracht. Sowas könnte jetzt auch funktionieren.
Genau.
Ja, auf meiner 2 habe ich mich entschieden. Ich hatte ihn auch zwischenzeitlich auf der 1, habe mich dann aber doch nochmal umentschieden, um so ein bisschen Überraschungsmoment noch wieder mitzubringen. Maximilian Mittelstädt, 7,7 Millionen, kostet er 6,75 Punkte pro Spiel seit dem Winter. Ist in überragender Form, wir haben es eben schon beim VfB gehabt, der wird wahrscheinlich zum DFB jetzt gehen, mit dazu wird dann, wenn er so weitermacht, auch im Sommer EM spielen. Also was hat der bitte für ein Glow-Up bekommen in Stuttgart, fast das Größte von allen. Also eigentlich vom Wackelkandidaten gegen Marvin Plattenhardt bei der Hertha, muss man ja wirklich sagen. Also der hat sich mit Plattenhardt um den Stammplatz duelliert und jetzt so eine Monsterleistung bei Stuttgart, also wirklich überragend.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Haben wir ja auch schon häufiger über ihn gesprochen, sehe ich ganz genauso. Ja. Und meine Nummer 2, auch ein Spieler, über den wir schon häufiger gesprochen haben, wo wir immer ein Manko ausgemacht haben. Das war die mangelnde Torgefahr. Das hat Franck Honorat, scheint er jetzt so ein bisschen überwunden zu haben. 7,98 Millionen ist sein Marktwert. Seit der Winterpause knapp 5 Punkte pro Spiel. Das ist sehr gut. Zuletzt auch mal 2 Tore gemacht seit der Winterpause. Also damit hat er sozusagen seine Bilanz von vor der Winterpause hat er verdoppelt. Ja, in dieser Zeit. Hat auch im Derby getroffen. Er hat die große Standardstärke, sorgt für ein sehr starkes Grundrauschen. Und wenn er dann hier und da mal die Kiste trifft, ist das richtig gut bei Honorat. Und das, obwohl, wir haben ja über diese schwache Saison der Gladbacher gesprochen, ja, das wirklich eigentlich nicht gut läuft. Ja, ob es da jetzt nochmal eine Entwicklung zum Positiven gibt oder nicht, unabhängig davon, Honorat ist seine 8 Millionen wert. Bei mir auf Nummer 2 deshalb. Deine 1,
ja, Nick. Bei meiner Nummer 1 habe ich mich entschieden, ein bisschen ins teurere Sortiment zu greifen aus dem Bereich. Ist der teuerste von uns beiden. 9,13 Millionen kostet er, aber Bochums Kevin Stöger, es ist immer ein Communio-Liebling, er ist immer stark, aber jetzt gerade ist er in der Bombenform. 6,09 Punkte pro Spiel insgesamt, nur 5,73 seit dem Winter, was ja trotzdem stark ist, aber nur. Aber in den letzten 5 Spielen in einer richtigen Topform 7,4 Punkte hat er geholt im Schnitt in den letzten 5 Partien. Also für mich ganz klarer Kaufkandidat. Kevin Stöger, der vielleicht beste Mittelfeldspieler zurzeit im Spiel, würde ich auf jeden Fall reingehen. Bei Kevin Stöger klarer Kaufkandidat.
Ja, für mich auch. Und für mich auch, ich bleibe im Ruhrgebiet. Nico Schlotterbeck. denkt man gar nicht beim Innenverteidiger, aber die Bilanz von ihm ist wirklich unfassbar. 8,09 Millionen ist sein Marktwert. Seit der Winterpause 6,33 Punkte pro Spiel. Das ist richtig gut. In 7 von 9 Spielen hat er mindestens 5 Punkte gemacht. Schwächste Ergebnis seit der Winterpause, 3 Punkte. Also das ist punktemäßig eine absolute Traumbilanz. Und er hat auch nur, in Anführungszeichen, 1 Tor gemacht. In 9 Spielen 1 Tor. Ja, das ist so eine Quote, die kann er auch durchaus halten. Heißt, in den letzten 9 Spielen wird er nochmal ein Tor machen. Aber bei über 6 Punkten pro Spiel im Schnitt müsst ihr selbst bei einem sehr hohen Marktwert für den Innenverteidiger dazugreifen bei Nico Schlotterbeck. Ja, deswegen ist er meine Nummer 1 an dieser Stelle.
Ja, Schlotterbeck profitiert so ein bisschen davon, dass er, also sein Marktwert profitiert davon, dass er ja den Stammplatz nicht so zu 100% sicher hat. Mats Hummels immer so ein bisschen in Richtung Startelf drängt und deshalb sind da viele Manager unsicher, aber aktuell hat er den Platz ja sicher. Kleiner Wermutstropfen, er fehlt jetzt gelb gesperrt gegen PSV Eindhoven und Hummels kann da in die Startelf rücken.
Hm. Also ich habe das Gefühl, da Hummels und Terzic werden nicht mehr zusammenfinden. Ja, und dann ist auch eher für mich Süle derjenige, der wenn Hummels reinrückt, der dann auf
die Bank müsste. Ja, es ist halt beides möglich, ne? Also aber es ist ja was Positives. Also deshalb stagniert der Marktwert bei Schlotterbeck so ein bisschen und ihr könnt halt reingehen für einen günstigen Preis mit einem Top-Spieler. Also ihr müsst so ein bisschen halt aufpassen. Also wenn er jetzt heute Abend, wenn Hummels eine Top-Leistung abliefert, schaut aufs Wochenende und wenn am Wochenende Schlotterbeck spielt, denke ich, dann kann man auch für den Rest der Saison definitiv mit ihm gehen und ist in Top-Form aktuell.
Okay, das war doch ein super Schlusswort, Nick. Und wir haben es hier alles hinbekommen, ohne dass es jetzt, glaube ich, zu sehr gehämmert und gesägt wurde. Vor allen Dingen ist mir auch die Decke nicht auf den Kopf gefallen. Da hatte ich zwischendurch ein bisschen Sorge, dass das passieren könnte. Auch das ist nicht vorgekommen bis jetzt. Also das verbuche ich auf jeden Fall als klaren Erfolg. Vielen Dank an dich heute nicht nur für deine Expertise, sondern dass du das Ganze auch für uns hier aufbereitet hast, Nick.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich immer zur Unterstützung da, wenn bei dir mal wieder Baustellen liegen. Ja,
du, das wird in den nächsten Wochen und Monaten noch das eine oder andere Mal vorkommen. Das lässt sich nicht vermeiden. Eventuell werde ich dann mal flüchten zur Aufnahme. Aber das war heute nicht praktikabel. Gut, ihr da draußen, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Schönes Bundesliga- und Communio-Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinke und sage Tschüss.
Ciao.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.